Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und in dieser Folge habe ich Gäste da, die schon mal da waren. Nicht, weil mir die Gäste ausgegangen sind, sondern weil einfach die beiden letztes Jahr von euch so gut angenommen wurden, dass ich gesagt habe, hey, die hole ich mir wieder rein. Außerdem wollte ich wissen, wie ist es denn weitergegangen? Von wem rede ich? Thomas und Martin von, wisst ihr noch, die 90er. Die haben uns letztes Jahr erzählt, dass Facebook einfach die beste Plattform ist. Die haben eine Liebeserklärung an die Plattform ausgesprochen und ich wollte wissen, ist diese Liebesbeziehung noch intakt? Wie hat die sich entwickelt? Ist da vielleicht noch jemand dazugekommen oder ist nach wie vor nur Facebook bei denen? Und ich habe mich mit den beiden zusammengesetzt und das Gespräch ist ein bisschen länger geworden, aber genau wie das letzte Mal sehr lustig, sehr inhaltsreich. Wir reden darüber, wie macht man das, wenn man eine Marke internationalisieren möchte? Wie geht man damit um, wenn auf einmal Gruppen gebildet werden und wie geht man auch mit Facebook-Gruppen zum Beispiel um? Wir reden darüber, wie man einen Podcast launcht und. Also ich kann euch allen nur sagen, die Zeit lohnt sich und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den beiden Jungs und mit mir. Ein Jahr später sitzen wir wieder zusammen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ach, kein bisschen schlauer geworden. Wie stellt man sich denn ordentlich vor in einem Podcast? Jungs.
Guten Tag.
Good day.
Good day.
So, ihr hört es schon, die beiden sind genauso, wie sie vor einem Jahr hier waren. Ich habe gesagt, das war so eine gute Folge. Ich möchte wissen, wie es weitergegangen ist bei euch. Deswegen sitzen wir jetzt wieder hier zusammen. Letztes Jahr, als wir die erste gemeinsame Folge aufgenommen haben, habt ihr gesagt, ihr liebt Facebook, Facebook ist für euch die beste Plattform und das ja eigentlich, als alle anderen in der Branche gesagt haben, Facebook ist tot, da macht man nichts mehr mit. Und jetzt ist die große Frage, wie ist die Liebesbeziehung mit Facebook?
Na, wir wohnen jetzt in einer Wohnung, hat sich alles ein bisschen,
ist ein bisschen erwachsener geworden.
Die Beziehung, genau, so könnte man es auch wirklich beschreiben. Also,
wer von euch muss den Geschirrspüler ausräumen?
Facebook.
Naja, das Geld bringt immer noch Facebook nach Hause, aber wir. Ja, wir lieben Facebook immer noch. Es ist immer noch die gleiche Aussage wie letztes Jahr eigentlich und hat sich eigentlich auch manifestiert. Also, wir lieben eher jetzt die Facebook-Familie. Ja, da gehören ja noch ein paar andere Sachen dazu. Und Facebook ist für uns immer noch eigentlich First Touchpoint, wenn wir an Content-Generierung und so denken, weil diese Adbreak-Thematik für uns. Die ist ein schwieriges Feld, aber es ist immer noch für uns eigentlich ein riesengroßes Geschäftsmodell, neben allen Sachen, die daraus entstehen.
Und wir sind ja tatsächlich auch immer noch auf Facebook am größten. Und ja, da wachsen wir natürlich auch noch weiterhin und deswegen ist das natürlich für uns auch Priorität.
Jetzt sag noch mal ganz kurz für die, die fälschlicherweise oder mit Asche auf deren Haupt die erste Folge nicht gehört haben sollten, was genau macht ihr denn auf Facebook?
Das ist ja ein Skandal.
Skandal.
Ja,
also
nach einem Jahr, nach deinem Podcast immer noch so, also dachte ich eigentlich, da gibt es keinen mehr.
Ich wurde darauf angesprochen, ne? Ihr wart bei Podcaster, Wahnsinn.
Ja.
Wir können uns ja auch nochmal kurz vorstellen in dem Kontext. Ich bin Thomas und bin hier mit meinem Titel Chief Content Officer bei der Medienmarke Wisst ihr noch? Und Wisst ihr noch ist ein unabhängiges digitales Medienstartup aus Berlin und was wir hier machen ist, wir produzieren hier eigenständig Inhalte und veröffentlichen die im digitalen Raum, ich sage extra digitalen Raum, weil natürlich unser Fokus Social Media ist und alle Social Media Plattformen, aber wir haben auch eine eigene Website, die wir betreiben und wir sind auch in diesem Jahr, im letzten Jahr tatsächlich auch offline gewesen auf einem Event und und unser Thema ist Entertainment, aber wir nutzen für die Entertainment-Themen Erinnerungen an unsere Kindheit und Jugend als Beispiel und da ist es so, dass wir tatsächlich diesen emotionalen Trick nach wie vor nutzen, der funktioniert auch noch und um zum Beispiel das Thema Gameboys, Spice Girls, Kelly Family, Geschichten erzählen, neue Geschichten, neue Narrative finden und diese ganze Welt halt sehr viel entwickeln und ausbauen.
Und was ist deine Rolle?
Martin, ich bin der Marketingchef der ganzen Geschichte. Meine Rolle ist, Geld damit zu verdienen. Also die Sache groß zu machen, die wir kreieren und auch für die Algorithmen interessant zu machen und damit Umsatz zu generieren, entweder auf den Plattformen oder über die Plattform mit Werbepartnern oder Kunden, ganz normal, genau. Das ist meine Aufgabe. Und wir produzieren, oder Thomas hat ja schon viel vorweggenommen, aber sozusagen die Marke, die ist halt, klar, heißt Wisst ihr noch, und wir quasi als Claim teilen wir die schönsten Kindheitserinnerungen. Das nehmen wir aber immer stärker auch als Anker einfach für Kampagnen, für eigene Content-Generierung in unserem eigenen Studio. Also wir produzieren jetzt so richtig über 3 Minuten Content, also keine Longform aus der klassischen TV-Welt, aber fürs Facebook schon einen relativ langen Inhalt. Und damit strugglen wir gerade und auch 2019 schon ganz viel rum. Und damit verdiene ich das Geld sozusagen im Stream.
Wir haben tatsächlich jetzt auch, was wir im ersten Podcast angesprochen haben, noch weiter in die Tat umgesetzt, das Studio aufzubauen und das Team halt auch vergrößert. Wir haben jetzt noch viel, viel mehr Pros um uns herum, mit denen wir das gemeinsam halt hier realisieren. Du bist ja jetzt auch gerade in den heiligen Hallen hier.
Ja, das Schöne ist, vor einem Jahr saßen wir in einem Studio und ich habe euch eingeladen. Jetzt, 365 Tage später, sitze ich als Gast bei euch, aber Gastgeber von Podcaster bei euch. Und hier steht Podcast-Equipment, hier steht alles Mögliche, was man braucht, um Videos aufzunehmen. Hier liegt ein Buch vor mir, es liegt ein Wasser, also es klingt jetzt sehr messy, ist es gar nicht. Ich muss meine Hände unter den Tisch nehmen heute, weil ich habe heute schon sehr viele Becher und Kaffeetassen umgeschmissen. Ihr beiden lacht.
Man kann es als Podcast-Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen. Nein. Wir haben Maria hier einen Becher mit Plastikdeckel besorgt, damit hier nichts nass wird.
Schnabeltasse,
richtig. Jetzt, wo ich endlich bald auf die 35 straff zugehe, bekomme ich wieder eine Schnabeltasse. Soweit ist es schon. Genau, wir sitzen jetzt bei euch. Das hat sich verändert. Jetzt möchte ich aber mal wissen, letztes Jahr habt ihr gesagt, mit Facebook verdienen wir unser Geld. Facebook, das ist das, was quasi unsere Firma in der Form, was jetzt die 90er-Sachen betrifft, am Laufen hält. Wie hat sich das entwickelt 2019? Ist es bis zum Ende des Jahres auch so gewesen? Oder seid ihr auf andere Plattformen weiter hinausgegangen und habt die noch mit reingenommen in das Portfolio? Was ist da genau passiert?
Ja, also Facebook per se natürlich ist immer noch der wichtigste Umsatztreiber, aber wir haben natürlich mehr diversifiziert. Was der andere wichtige Treiber für uns sind natürlich auch Content-Kampagnen, die wir mit Werbekunden umsetzen. Da haben wir dieses Jahr viel gemacht mit Frufo, da haben wir Kampagnen gemacht mit Fisherman's Friend und mit Sony BMG und so weiter. Und
was genau heißt das, ihr habt Kampagnen mit denen gemacht? Ich möchte ein bisschen mehr.
Ja, also wir haben zum Beispiel die Frufo-Markteinführung begleitet. Also
Frufo, was ist zum Teufel ist Frufo?
Wie alt bist du bitte?
Ja, bitte. Also es ist ja wirklich.
Frufo war damals dieser Quark.
Ja, wenn das schon anfängt mit damals.
Sorry. Nein, irgendwie in den 90ern. Das ist ein Kultfruchtquark, den damals jeder gegessen hat. Und der USP der ganzen Geschichte war, dass in der Mitte ein Spielzeug war in Form eines UFOs.
Ich will jetzt nicht ganz so weit gehen, aber es ist fast so, wenn man sagen würde, man kennt die Überraschung eigentlich.
Okay, vielleicht liegt es daran, dass ich aus dem Osten komme.
Nee, wir kommen auch aus dem Osten. Wir kommen auch aus dem Osten. Also hier ist ein
schöner Ort. Seid aber auch weiser als ich.
Das stimmt. Wir haben wahrscheinlich auch viele öfters mehr Zeit verbracht in der Mopro-Abteilung. Na, jedenfalls den Quark kennt eigentlich jeder. Ist auch ein viraler Hype, das du nicht kennst. Sag ich mal, ist jetzt nicht schlimm, aber es ist wie Fruchtzwerg, so von der Größe her damals, ja. Der wurde irgendwann eingestellt. Und dieses Jahr wurde diese Kult-Quark-Marke wieder ausgegraben, quasi in einem nachhaltigen Format. Also die Verpackung jetzt nicht mehr Plaste und das Spielzeug ist auch zum Basteln und nicht Wegwerfspielzeug sozusagen, sondern auch auf Papierbasis.
Und auf wir Papierbasis im Quark drin?
Na, die Verpackung du hast nicht mehr Plastik sozusagen, okay. Ne? Papierbasis
verpackt. Ich glaube, die Verpackung ist dann sogar das, womit man bastelt. Naja, ist genau. Das schon wieder ein halbes Jahr her. Ich will mal jetzt nichts Falsches sagen. Schmeckt auf jeden Fall super lecker. Banane, Erdbeer, ist, glaube ich, Basisgeschmack. Ein riesenkultiges Thema ging bei uns früher immer als Meme ab sozusagen. Und deswegen hat Kunde via Agentur uns engagiert, an der Markteinführungskampagne teilzunehmen. Und begann mit einem Counter, wo wir quasi eine Abstimmung im Netz gemacht haben, wer möchte alles Frufo zurückhaben. Und da war das Ziel am Anfang, glaube ich, 15.000 Stimmen zusammen. Da haben wir schon damals schon gesagt, das ist ziemlich schnell erreicht im Social Media, wenn es abgeht. Und wir haben am Ende, glaube ich, 800.000 Stimmen gesammelt, wobei der Counter zwischendurch 3-mal kaputt war und bewiesenermaßen sind es 450.000 am Ende geworden. Also ein riesengeiles Thema, auch für sozusagen den Kunden und die Agentur. Und da herum gab es noch ganz viele andere Sachen, kleine Videos, Bilder, lustige, natürlich am Ende auch Abverkauf.
Jetzt die Frage der Fragen, war dieser Teil der Kampagne das Herzstück der Kampagne oder war der interaktive, digitale Teil nur das Abfallprodukt?
Na, wir waren schon sozusagen der Kicker.
Also, mega.
Die haben uns sozusagen explizit angesprochen, natürlich, weil wir der Gatekeeper sind für diese Themen im Dachraum. Und dann haben sie gefragt, können wir da zusammenarbeiten, etc. pp. Gesteuert wurde es von der Agentur, die den PR-Job hatten. Und dann haben wir gesagt, na klar, passt wie die Faust aufs Auge. Und dann haben wir eigentlich mit dem Team ziemlich eng die Kampagne halt auch geplant, im Abstimmung mit dem Kunden. Und ja, das war sozusagen, wir waren das Einfallstor sozusagen. Und dann wurde im Nachgang auch viel, im Clipping hatten wir, glaube ich, über 100 Medienberichte, also auf den ganzen großen Boulevardportalen halt auch. Ich glaube, sogar auf bild.de war was. Und Ziel sozusagen erreicht, maximale Reichweite für das Thema. Wir haben irgendwie, glaube ich, auch, ich mich erinnere, glaube ich, 6 oder 8 Millionen Menschen damit erreicht, ne? Super, super viele Interaktionen. Ich habe es leider jetzt gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, die Kampagne, aber es war halt ein super Case, das passt halt 100% zu uns, so ein Thema.
Und das startete ja auch alles mit dieser Online-Petition. Das heißt, hätten wir die 15.000 Stimmen am Anfang nicht so schnell erreicht, hätten wir noch die Markteinführung verzögert. Also das ist schon, glaube ich, ein ganz relevanter Teil gewesen, ja, der ganzen Geschichte.
Und das Interessante war, wir haben dann im Nachgang das noch so weit begleitet, dass wir dann auch in den einzelnen Gebieten, wo es in den Märkten verfügbar waren, auch die Content-Marketing-Aktivitäten ausgesteuert haben. Weil es waren von Emmy, so heißt die Marke, ein Test. Also sie wollten probieren, wird das Produkt doch angenommen, und dann haben sie auch nicht ganz Deutschland beliefert, sondern nur einzelne Gebiete und so weiter. Und das haben wir auch noch mit ausgesteuert, wo es verfügbar ist und so weiter. Das war ein ziemlich rundes, cooles Ding auf jeden Fall.
Auf welchen Plattformen war das?
Facebook.
Und nur Instagram, Facebook, ja. Und Instagram?
Ja, auf den ganzen Facebook-Produkten war das.
Wo hattet ihr mehr Reichweite und warum?
Auf Facebook, weil wir da einfach auch größer sind. Also Instagram lief auch, also ich habe jetzt auch keine genauen Zahlen im Kopf. Instagram, da sind wir nicht so riesig, da haben wir ein paar gute Partner, das lief auch gar nicht schlecht. Aber Facebook ist halt das, wo man auch, sag ich mal, aus Kunden- und Kampagnen-Sicht relativ viel steuern kann. Ne? Kann ja auch viel bei so einem Markteinführungsthema daneben gehen. Also es kann ja auch einfach nicht angenommen werden, keiner dafür sein oder irgendwas kaputt gehen. Das ist halt auf Facebook gut steuerbar. Also die ganzen Community-Management-Tools sind super dafür geeignet und die ganzen Ad-Aussteuerungen, nicht nur Local-Based oder Geo-Based, sondern alles, was da so möglich ist, auch die Retargeting-Mechanismen. Deswegen Facebook und also aus Marktgründen, aus Kampagnensteuerungsgründen und natürlich, weil wir auf Facebook 4 Millionen Fans haben und auf Instagram ungefähr die Hälfte.
Das, was ihr jetzt für die Marke gemacht habt, und das ist ja wirklich sehr passend zu eurer Marke, könntet ihr das theoretisch für alle Marken machen oder sagt ihr, das muss schon richtig passen? Wie selektiert ihr da?
Es gibt ja also auf jeden Fall gar keine richtigen Selektionskriterien. Ich sag mal, ein Unternehmen, was jetzt jünger ist als, sage ich mal, 5 Jahre, da wird es ein bisschen schwieriger, ja, weil dann hast du nicht so eine Historie, weil eigentlich hat ja jede Marke in sich irgendeine historische DNA, sei es Cola, sei es Volkswagen, sei es Siemens, das ist eigentlich total egal. Das muss man natürlich finden, identifizieren und dann auch passend herausarbeiten, aber es passt halt zu jeder. Und andersrum, wenn wir jetzt eine junge Marke hätten, die 2 Jahre alt ist, die zu uns kommen würde, dann würden wir halt einfach sagen, hey, wenn das bei uns funktionieren soll, dann lass uns doch mal, weil wir Millennials erreichen, beispielsweise mit Blümchen arbeiten oder mit Olli Pocher oder mit anderen sozusagen bekannten Gesichtern aus dieser Zeit, und dann hätten wir auch diesen Zusammenhang wiederhergestellt, ja, ohne dass es unlogisch ist für die Leute.
Oder wir finden trotzdem irgendwie einen Twist sozusagen, indem man schaut, was ist denn an dem Produkt, was man irgendwie mit Kindheitserinnerungen verbanden kann. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit Warner zum Film Nightlife auch eine Content-Kooperation, wo wir mit Elias Mbarek und Frederik Lau und Paulina Roginski ein schönes Spiel gespielt haben, entweder oder, und da ging es halt um Partyfragen. Also hat Paulina schon mal ein Taxi gekotzt, ja oder nein, und die anderen beiden mussten halt das bewerten.
Und hat sie schon?
Das weiß ich gar nicht, ich musste das Video angucken. Ja, es hat super funktioniert, aber das ist ja per se auch kein Erinnerungsthema. Also der Film ist halt Nightlife. Ja, und dann haben wir uns einfach im Brainstorming zusammengesetzt, wie kann man das, ist jetzt nicht 1:1 90er oder 80er, was immer so bei uns der Aufhänger ist, sondern wir haben halt überlegt, ja okay, Partyerfahrung hat jeder, dann versuchen wir also die Protagonisten mal zu befragen, wie war denn ihr Partyleben bisher? Ja, und das ist dann auch möglich, also auch mit neuen Themen, mit neuen Spielen, mit neuen Modegeschichten findet man immer irgendeine Geschichte, um an alte Sachen zu erinnern und zu sagen, warum das jetzt geil ist oder das mit alten Sachen zu vergleichen. Das geht schon, es gibt ein paar Marken damit. Die schließen sich halt dann aus, das ist zu schwierig, aber ich glaube, 80% der Sachen
kann man abbilden. Was wir halt zum Beispiel nicht machen würden, ist sowas wie Bundeswehr oder so. Oder
Heckler und Koch.
Heckler und Koch und sowas alles. Aber zum Beispiel ein ganz konservatives Beispiel nochmal, Fisherman's Friend jetzt. Ne? Da war es zum Beispiel die Aufgabe, klar, jeder kennt den Werbeslogan noch, bist du zu schwach, sind sie zu hart. Ja? Aber das war gar nicht Thema.
Zu stark, oder?
bist du zu schwach, sind sie zu stark, so rum, genau, richtig.
So kennt nämlich jeder diesen
Fisherman's Friend.
Und in dem Fall war es zum Beispiel die Zielsetzung, da ging es um das Produkt ProFresh, so heißt das, eine neue Linie. Und diese neue Linie soll sich ganz gezielt von dem alten Produkt abheben. Also früher ist sehr scharf für Männer, sage ich mal, und die neue Produktlinie ist milder und für Frauen, das war die Zielgruppe.
Ganz schön viele Klischees drin.
Exakt, ja, klar. Und deswegen ist eigentlich auch ein bisschen konservativeres Beispiel. Und da war vom Prinzip her der Anker, dass wir gesagt haben, okay, eure Zielgruppe sind Frauen, super, dann lass uns doch mal den Trigger nutzen, so alte Freundinnen, alte Schulfreundinnen, beste Freundinnen und rund um diese emotionale Geschichten oder um dieses emotionale Thema haben wir dann Geschichten in Asset-Form erzählt, die auch super erfolgreich waren. Kriegt man immer dann den
Zusammenhang. Also theoretisch braucht keiner, der irgendwie Marketingbudget hat, Angst haben, uns mal zu kontaktieren.
Voll.
Okay, ich angekommen, verstanden.
Gut.
Wer ist denn eure Zielgruppe? Also wen habt ihr denn tatsächlich zu bieten?
Indien.
Und Pakistan. Indien, Pakistan, Ägypten. Zielgruppe, also ganz…
Nee, also wer ist quasi in eurem…
Ist schon klar.
Genau,
ja, danke. Verstanden. Bei aller Blödelei sind wir ja auch Profis. Zielgruppe ist, also deutschsprachiger Raum ist aktuell unser Kern, GSA quasi. Da erreichen wir eigentlich jeden mittlerweile mit unseren Reichweiten und altersspezifisch kann man bei uns relativ gut targeten, weil wir mehrere Spin-offs haben. Also wir haben eine Seite für die 2000er, wir haben eine Seite für die 90er, für die 80er etc. Sogar eine DDR-Seite, also wir haben auch die größte DDR-Seite der Welt. Und da kann man natürlich ganz genau schauen. Zum Beispiel 90er ist Altersspektrum von 25 bis 40. Das sind die Leute, die quasi die 90er in ihrer Kindheit oder Pubertät erlebt haben. Die sind damit emotional verbunden und deswegen erreichen wir die da am stärksten. Und die 2000er sind einfach 10 Jahre jünger, ne? Oder man bucht das komplette Paket und wir steuern es aus, also wenn es so zeitlose Themen gibt. Männchen, Weibchen ist bei uns quasi 50-50 fast. Je nach Thema, also da finden sich die Themen einfach durch den Feed und die Aussteuerung des Algorithmus selbst. Das heißt, Gaming funktioniert bei uns genauso wie Fashion. Welches Geschlecht auch immer jetzt dahinter steckt, nicht gleich,
man kann
jetzt
das
keine Debatte aufmachen. Aber
man kann das eigentlich so darstellen auch, dass man sagt, alle werberelevanten Interessenskategorien, die es so gibt, die funktionieren bei uns halt auch, genau, ja, was Martin meinte.
Und 18 bis 44 ist quasi die Zielgruppe, in der wir eigentlich uns verkaufen.
Und was wir jetzt halt auch noch machen dazu ist, wir sagen auch immer sozusagen, wir sind auch so ein Gatekeeper für die Millennials, ja, weil wir sind selber so Kinder der 90er, deswegen da auch alles groß geworden. Wir wollen aber das ganze Thema, wisst ihr noch, jetzt auch größer aufbauen, also über alle Jahrzehnte hinweg, auch die neuen Jahrzehnte, also die 2000er Jahre und die 2010er, die jetzt halt kommen.
Nennt man die dann die 2010er?
Na, es gibt noch diesen Begriff der Gen Y. Nee, okay, Gen Z, Blödsinn. Die Gen Z ist das, glaube ich, ne? Die aktuelle, die, ja, die Kids halt, ne? Die 14 bis 22-Jährigen.
Oder sind das dann die 10er Jahre?
Das wären die 10er Jahre wahrscheinlich.
Wird sich noch ausstellen. Können wir heute hier erfinden.
Stimmt. Wir sagen erstmal pragmatisch, technisch 2010er Jahre.
Tennis.
Die Tennis. Das fände ich noch viel besser. Aber 2010er ist so sperrig, deswegen bin ich gerade so 2010er.
Ja, man sagt ja auch Nuller und deswegen wäre 10er wahrscheinlich das Beste, weil ich denke mal, für 1910, die fühlen sich da nicht mehr angesprochen. Also könnte man das genauso jetzt machen.
Und was wir dann halt sozusagen machen, um auch diese Generationen anzusprechen, ist, dass wir jetzt halt auf Snapchat sind, dass wir auf TikTok sind. Dort halt für die neuen Nutzer, die sehr jung sind und die bei uns auch stark wachsen, an die wisst ihr noch mal in ihrem Kosmos auch zu gewöhnen. Ja? Also für die existiert wisst ihr noch 90er in dem Sinne klassisch gar nicht mehr, sondern die kennen nur wisst ihr noch als Dachmarke für ihre Erinnerung. Mhm. Und das ist sozusagen auch das Thema größer noch mal aufzustellen.
Und wir haben uns ja auch selber gesagt, dieses Jahr, die Erinnerung beginnt gestern. Also wir sind jetzt auch nicht mehr so reduziert. Wir haben früher in der Redaktion auch immer gesagt, was jünger als 10 Jahre ist, ist nicht unser Thema. Aber mittlerweile sagen wir halt auch, alles, was gestern war, wo man so ein bisschen Erinnerung dran hat, das kann man irgendwie mit verwursteln. Also zum Beispiel WM 2014 und solche Sachen oder Game of Thrones und so, nehmen wir jetzt schon immer alles mit, was auch nicht schlimm ist.
Ihr habt gerade die neuen Plattformen angesprochen, also neuen in Anführungsstrichen, Snapchat, TikTok. Da habt ihr jetzt 2019, also dieses Jahr zurückblickend, auch einiges gemacht. Was war für euch im ersten Schritt die größte Herausforderung, etwas für Snapchat oder TikTok zu machen?
Also tatsächlich gab es jetzt gar nicht so eine riesengroße Herausforderung.
Der Produktionsprozess, der war, glaube ich, so intern die größte Herausforderung. Ja.
Also vom Konzept her war es keine Herausforderung, weil wir haben Vertical mitproduziert. Mhm. Und natürlich die Herausforderung besteht darin jetzt, aus einer Produktion schnell die fertigen Videos zu erstellen. Aber wir haben schon Vertical produziert, wir haben auch schon uns überlegt, genau, wie sind unsere Geschichten? Also zum Beispiel das klassische Thema ist das Quiz. Wenn du ein Snapchat produzierst, musst du Snap-basiert produzieren, weil jeder Snap muss für sich funktionieren. Bei TikTok genau das Gleiche, weil die sehr kurz sind. Und das haben wir alle schon berücksichtigt und so weiter. Und da ist natürlich noch viel Luft nach oben.
Produziert aber, ihr nur in vertikal?
Nee, 16 zu 9 und vertikal.
Beides parallel. Also ihr habt quasi zwei Kameras da stehen. Drei Kameras, ja. Okay. Mhm.
Genau. Und dann machen wir
drei.
Und dann machen wir da
draus. Drei, halt, vier, fünf. Ja. You name it.
Ja. Und dann machen wir daraus halt verschiedenste Ausspielformate. Und natürlich, also der Produktionsprozess per se jetzt in der ganzen Abstimmung, Kommunikation, Abläufen, das ist natürlich eine Herausforderung. Aber das haben wir von Anfang an mitgedacht. Deswegen waren wir jetzt nicht so overwhelmed, von wegen, wow, da kommt was völlig Neues, was wir nicht begreifen und so weiter auf uns zu.
Und am Ende des Tages ist auch, um das zu ergänzen, was wir getestet haben auf diesen Plattformen und neuen Zielgruppen, dass unsere Geschichten, die wir vorher schon ausgesponnen haben, genauso gut auf allen anderen Plattformen gut funktionieren. Natürlich muss man so ein bisschen konfektionieren, ja, mit den Snaps zum Beispiel oder bei TikTok mal ein bisschen was abschneiden, was zu lange Anekdoten und solche Sachen, aber an sich muss man den Content gar nicht neu erfinden, sondern die Zielgruppe dieses Themas sozusagen findet sich auf allen Plattformen. Und das, dadurch haben unsere Videos also diese Effizienz sozusagen in der Produktion, dass wir ein Video produzieren in mehreren Aspect Ratios und das hin und her cutten, das ist eigentlich auch bei TikTok und Snapchat super aufgegangen. Einzige Plattform, die so ein bisschen raus fällt, ist halt YouTube, wo man einfach vorne und hinten wieder was Langes ranmachen muss, um die sozusagen Lean-Back-User noch mit zu bedienen. Da sind wir gerade am Struggeln.
Aber wie muss ich mir das wirklich produktionstechnisch vorstellen? Ihr sagt jetzt, keine Ahnung, hier steht ein Buzzer in der Mitte, wir machen ein Buzzer-Video. Und dann überlegt ihr euch einmal eine Storyline für Snapchat, TikTok und Facebook und YouTube oder überlegt ihr euch eine Story?
Eine. Also ein gutes Beispiel, lass uns vielleicht mal ein Beispiel
nehmen. Ja, genau. Das finde ich, weil das ist das Hilfreiche, wo man dann irgendwie so, okay, so machen die das, weil das ist ja auch der Wunsch von mir, dass die Menschen bei Podcast etwas lernen.
Bleibt aber unter uns dann.
Ne? Ja, bleibt unter uns.
Nee, also zum Beispiel das einfachste, beste Beispiel ist, wir hatten neulich einen Soundquiz gemacht. Songquiz, nicht Sound, also Sound wird abgespielt, weil Songs laufen. Und da haben wir Iggy Kelly vor der Kamera gehabt. Mhm. Also gerade so ein junger Popstar, der aufgebaut wird und Ben. Von Engel Weinen und so weiter, Kika-Kanal. Und die beiden sind ja sozusagen Generation, die verbinden ja beide Generationen, wenn die vor der Kamera sind, über 2000er-Songs quizzen. Das heißt, wenn wir das Video produzieren, dann veröffentlichen wir das auf Facebook. Die Leute erkennen Ben ja, und gucken dann. Wenn wir es auf Snapchat und TikTok veröffentlichen, kennt kein Mensch dort Ben, aber die Kids kennen alle Iggy Kelly. Und somit bringen wir quasi aus einem Video das auf alle Plattformen. Das ist so der Best Case natürlich. Das gelingt natürlich auch nicht immer, das ist ganz klar. Aber so versuchen wir, Videos systematisch zu konzipieren.
Und dieses, ich sag mal, Erfolgsrezept von den beiden Zielgruppen vereint in den beiden Personen, das versucht ihr dann zu skalieren und auch bei den nächsten Videos wieder anzuwenden?
Genau, richtig, exakt.
Er hat genickt, deswegen
die kurze Pause. Genau. Also ja, es gibt
es gibt auch das Grundschulquiz zum Beispiel. Es gibt auch Sachen, die einfach jeder witzig findet, weil wir haben die anderen Assets, die wir veröffentlichen, die sind meistens sehr spitz. Ja, bei 90er, da geht es halt wirklich auf 90er-Produkte, Beispiel Fufo, aber wir versuchen in der Produktion schon offenere Sachen zu kreieren. Also zum Beispiel ein Songquiz, zum Beispiel zwei Protagonisten aus zwei unterschiedlichen Jahrzehnten oder die Songs, die erraten werden müssen, gehen halt von 80er bis heute. Ja, dass man einfach über den Inhalt versucht, alle mitzunehmen. Oder wir kreieren was, was allen Spaß macht. Also wenn ein amerikanischer Popstar bei uns alte, eklige Süßigkeiten probiert und dabei so ein bisschen reagiert, das findet jeder lustig. Und dann ist halt auch irgendwas dabei aus den 90ern, aus den 2000ern. Also jeder fühlt sich da abgeholt. Oder was wir jetzt auch öfters machen, was auch kein neues Thema ist, aber einfach skaliert bei uns gespielt, dass alt gegen, also jung gegen alt, das Grundschulquiz zum Beispiel, jemand, der 40 Jahre alt ist, spielt jemand gegen Viertklässler bei uns und macht einen Allgemeinwissen-Test und dann zieht halt der kleine Grundschüler den Älteren ab. Das findet auch jeder lustig und solche Grundschulfragen kennt einfach jeder. Da kann man ja nicht sagen, diese Fragen kommen aus den 90ern.
Und Maria, was ist 4x4?
16.
Nicht schlecht. Was ist die Hälfte von einhalb?
Ein Viertel.
Du bist aber auch ein Mathe-Crack. Du hättest gewonnen.
Ja.
Nee, ich bin einfach schlau. Ich war nie ein Mathe-Crack, aber das.
Wer hat die Feuermusik komponiert?
Die Feuermusik.
Wo hieß nicht Feuer, die Feuerwerksmusik. Ja. Oh Gott, wie hieß das? Wassermusik, doch Feuermusik, na klar. War auch eine Frage, das wussten die Kids aus der vierten Tasse.
Das war Frühlings.
Nee, Feuer und Wassermusik.
Feuer und Wassermusik.
Pack dir einfach in die Kommentare die Antwort.
Aber jetzt bleiben wir bei diesem Grundschulquiz. Oh, ich möchte gerne noch mehr von diesen Fragen haben. Ich freue mich immer, wenn ich sowas
nicht habe. Ich habe mich vorbereitet.
Wir haben uns herzlich eingeladen, auch in unseren Podcast. Wir haben nämlich selber einen, um da nochmal zurückzukommen. Warum haben wir hier so geile Mikrofone und so ein geiles Studio? Wir machen nicht nur Videos, wir machen auch Podcast mit Video. Und da sind Thomas und ich die Protagonisten. Der Podcast heißt, wisst ihr noch, Heavy Petting für die Ohren. Und wir haben da mal lustige Themchen und da spielen wir halt auch. Also auch da holen wir quasi dieses Konzept, was wir im Video oder in Bildform auf Facebook und anderen Netzwerken machen, mit in die Podcast-Welt. Da könnte zum Beispiel sein, dass wir da ein Grundschulquiz spielen gegeneinander.
Wenn das drin wäre, wäre ich sehr gern dabei.
Ist immer Element.
Super.
Klar.
Dann Deal. Grundschulquiz. Jetzt gehe ich mal davon aus, ihr bereitet dann 50 Fragen vor, die da gemacht werden. Oder wie viele Fragen nehmt ihr in so einen Quiz mit rein?
52 meistens.
52, gut. Dann nehmt ihr 52 Fragen mit rein. Dann wird es alles, ihr habt die drei Kameras da stehen, ihr filmt es alles mit in verschiedenen Formaten. Was passiert danach damit? Nehmt ihr alle 52 Fragen in alle rein, selektiert ihr das nach Plattform? Wie macht ihr dann tatsächlich die Content-Aufbereitung?
Also erstmal natürlich eine ganz normale Sichtung, also auch vom Producer aus sozusagen bei uns, der auch dann redaktionell tätig wird und nochmal guckt, was taugt nichts. Also manchmal ist auch einfach so, jetzt mal so ein kleiner Plausch, so off-topic aus der realen Welt hier bei der Produktion. Manchmal hast du halt auch einfach die ersten 10 Fragen total schlechte Stimmung, sage ich mal, im Gegensatz zu den letzten Fragen, weil die Leute erst warm werden müssen. Also das Eis muss erstmal gebrochen werden und so, und dann kann man nicht immer alles benutzen. Wenn das dann ausgewählt wurde, dann gibt es einfach ein Briefing. Also dann wird einfach definiert, welche Szenen lohnen sich, in welcher Reihenfolge wollen wir die zusammenschneiden, in welcher Reihenfolge halten wir die für am stärksten.
Und die Regeln da sind eigentlich total, also das heißt total einfach, das hört sich immer, wenn ich das sage, so banal an, aber das Wichtigste ist sozusagen bei uns immer die Verweildauer im Kopf zu behalten.
Und in der Verweildauer ist aktuell einfach das Wichtigste die ersten 30 Sekunden bis 60 Sekunden. Die müssen so interessant sein, die müssen das Beste und das Stärkste aus dem ganzen Video mit drin haben, sodass die Leute reinklicken und auch dranbleiben. Ja, und dann halt über die ersten Sekunden auch im Video sind. Und das ist ein Thema, das, nachdem wir die dann produzieren im Schnitt. Und dann eigentlich kommt auch das Thema Test dazu. Also es werden auch Hypothesen gebildet, Anfang ABC.
Couch-Meeting noch, ganz wichtig, haben wir ja vorhin.
Und
da sitzen alle Chefs quasi und gucken sich zum ersten Mal das fertige Video an und dann werden diese Thesen in diesem Meeting generiert.
Ja, also Couch-Meeting ist eigentlich so ein Synonym dafür, dass es tatsächlich so ein Feedback-Meeting ist und da werden diese Thesen definiert, genau, dann gehen die in so ein Testing und dann wird einfach geprüft, welche These funktioniert oder, also die Frage ist immer, sind die Dinge vergleichbar, die man testet oder radikal genug im Unterschied und da findet man dann immer wieder heraus, welche Version am besten funktioniert. Man sieht halt auch nicht nur die technische Analyseseite, man sieht halt natürlich auch schon im fertigen Video, aus dem Bauchgefühl heraus hat es Power, haben die Protagonisten Spaß gehabt, das überträgt sich ja automatisch auf den Zuschauer auch. Ne? Und wenn das alles fein ist, dann wissen wir eigentlich schon ziemlich genau, wie das Video sich für die erste Ausspielung dann, wie es sein soll. Und dann wird es halt auf allen Plattformen ausgespielt. Dann kommt es nochmal ein bisschen Copies mit dran, also wir haben nur Facebook-Copy-Thema. Bei Snapchat haben wir das auch und TikTok. Da sind auch verschiedene Copies teilweise auf den Videos, weil die manchmal einfach anders sind, die Plattformen, andere Ansprachen da besser funktionieren.
Ja, dann zum Beispiel?
Oh, ich habe jetzt gar keinen
super. Auch bei Snapchat kann man immer ein bisschen direkter werden. Ja. Also bei Quiz zum Beispiel, wenn du das nicht weißt, dann hast du in den 90ern nicht gelebt. So, ja. Ja, Snapchat-typisch. Und bei Facebook ist da sitzt Iggy Kelly mit Ben, den 90er-Dings, und die sitzen gerade zusammen und machen Grundschulquiz. Mal gucken, wer gewinnt. Also so, ja. Also es musst du einfach der Sprache der Zielgruppe anpassen, kennst du ja. 80er Jahre Leute können mit manchen Begriffen der Instagram-Welt nicht viel anfangen und das muss man halt auch vermeiden, wenn man Erfolg haben möchte.
Wenn wir zum Beispiel Maria erreichen wollen würden, dann müssten wir da Sie reinschreiben.
Ach, hallo Maria.
Können Sie?
Schön, dass Sie mit dabei sind.
Wir freuen uns schon darauf, wie Sie dieses Video anschauen werden.
Setzen Sie sich doch genüsslich hin mit Ihrer Schnabeltasse.
Stimmt. Wichtig ist immer Kaffee mit im Blick behalten. Aber wichtig ist zum Beispiel, dass wir natürlich, da beginnt ja auch dann wieder mein Feld, nicht nur witzige Videos machen und coole Protagonisten, alles, was man sich hier so ausdenkt, sondern am Ende muss die Sache auch, also gerade bei diesen Produktionen, die wir haben, es gibt da tausende Key-Performing-Indicator-Performance, weißt schon, bei den Videos ist unsere einzige Zahl, auf die wir gucken, die Verweildauer. Über alle Plattformen hinweg, wo wir quasi Video- oder werbefinanzierten Videocontent ausstrahlen, ist das auch die Killer-KPI im Algorithmus aktuell, jedenfalls munkelt man das im Hinterhof immer. Und bei Facebook ist es wirklich erfahrungsgemäß auch wirklich so, wenn du unter 30 Sekunden Verweildauer hast, dann wird man auch nicht wirklich viral gehen können ohne großartige externe Unterstützung. Ich weiß, du hast heute ein Gegenbeispiel gehabt, aber wenn Videos eine Minute Verweildauer im Schnitt haben, bei Facebook ist das schon richtig Upper-Class-Content und das sieht man dann auch am Ende an der Reichweite. Das geht dann quasi viral. Da haben wir teilweise Videos, die dann 10, 15 Millionen Reichweite generieren in Deutschland.
Das finde ich aber sehr spannend, weil die Eva Schulz von Deutschland 3000 hat letztens öffentlich auch gesagt, jetzt keine Interna, die ich hier ausplaudere, dass die sich immer überlegen, wenn sie ein Video machen, welche Zielgruppe teilt das? Und dann wird quasi das Video oder der Content für eine bestimmte Zielgruppe gemacht. Und zwar jetzt nicht irgendwie weiblich 14 bis 25, sondern das sind die Pflegerinnen. Also für die wird das Video gemacht, damit die das teilen in ihrem eigenen Netzwerk und dann hat das quasi diese Viralität, weil es eben auf Sharebarkeit geht und nicht wie bei euch mit der Verweildauer. Weil Verweildauer ist ja eine andere Zielsetzung als jetzt Shareability. Jetzt habe ich Teilbarkeit in sehr vielen verschiedenen Versionen gesagt.
Aber der das ist, ja, also man muss es halt auch runterbrechen. Natürlich gucken wir uns auch die ganzen anderen Zahlen an, aber wir wissen halt, dass wenn was eine hohe Verweildauer hat, das weiß auch der Algorithmus und das ist ja auch ganz klar, dann hat es scheinbar irgendeine Spannung für die Zielgruppe, die da erreicht werden muss. Das ist ja halt überall so. Und dann ist natürlich auch, also selten ist es andersrum, natürlich auch die Share-Rate höher und die Kommentare sind länger und die Likes sind alle höher und schönere Likes und nur positiv und sowas alles, ja. Das alles beginnt halt mit gutem Content und guter Content. Ein Video heißt halt, man bleibt theoretisch lange dran.
Ich glaube ja mittlerweile, dass es weder ein falsch noch ein richtig diesbezüglich gibt, sondern ich glaube, dass es wirklich eine…
Nee, was wir machen, ist richtig.
Absolut, das ist natürlich absolut richtig. Ich finde aber auch das, was Eva Schulz macht, sehr, sehr richtig.
Ja, und unterschiedliche Herangehensweisen. Ich meine, aber wir denken ja eigentlich genauso. Wenn wir ein bestimmtes Video machen, haben wir natürlich immer unsere Persona im Kopf, der jeweiligen Fanpage. Das ist bei uns natürlich irgendwie altersgebunden. Ja, würde das einem 90er-Kind gefallen oder ist das irgendwie gar nicht so in seiner Erinnerung verhaftet? Und wir machen natürlich bestimmte Promi-Geschichten für deren Fans. Kelly-Family-Quiz versuchen wir natürlich so zu gestalten, auch von allen Elementen, dass es einem typischen Kelly-Family-Fan irgendwann gefallen wird. Ja? Oder Paulina Roginski-Content so ist halt für die Leute, die auf so einen Humor stehen, gemacht, natürlich. Also, aber wir sind da, glaube ich, dadurch, dass wir stark mainstreamig agieren wollen und in Deutschland nicht Nischen erreichen wollen, sondern alle, es ist schwierig, von vornherein das so zu bedenken. Also wir denken halt in Mainstream.
Zum einen das und zum anderen haben wir bei uns das in der DNA. Bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast mit den Pflegerinnen, das hört sich an wie in der Analyse muss ich unbedingt Emotionalität in das Video reinbringen. Bei uns ist Emotionalität per se schon drin. Also wir haben gar nicht diesen Zwang. Ja? Das Glück haben wir auch, dass wir das in der DNA drin haben. Deswegen ist es bei uns automatisch, dass wir so denken, auch was Shareability und so betrifft.
Ja, und bei euch sind natürlich schon auch andere Contents, weil man bei euch ja auch diesen Entertainment-Faktor hat, während natürlich Deutschland 3000 auch einen anderen Auftrag hat. Genau. Also da ist Entertainment nicht an erster Stelle.
Exakt.
Aber ich finde es halt schon sehr spannend zu sehen, dass man für die gleichen Plattformen produziert, tatsächlich alle das gleiche Ziel hat, nämlich dass man maximale Reichweite bekommt und dann aber auf so einem Minimalfaktor wie Teilbarkeit oder Verweildauer dann quasi drauf rumdenkt, um auf diese Reichweite zu kommen. Und das finde ich das Spannende, weil das ist für mich, wir haben Social Media Professionalismus quasi erreicht. Wir machen nicht mehr einfach nur Video, weil sie Spaß machen und lustig sind, sondern weil da wirklich eine Wissenschaft auch dahinter ist und dann jeder sich aber auch für sich selber die Wissenschaft definiert.
Aber am Ende sind die Videos, die Spaß machen und lustig sind, auch die KPIs am besten erfüllen. Mhm. Also das sehen wir immer wieder, wenn wir von vornherein schon beim ersten Angucken sehen, oh, das ist geil, oder alle lachen am Tisch. Ja. Dann kann man in dem Test meistens wenig kaputt machen. Also das Bauchgefühl ist schon bei Social Media immer noch ein super wichtiges Thema. Und wir versuchen halt immer noch Sachen zu operationalisieren und die letzten 3-4 Sekunden rauszuholen. Aber wenn ein Video nicht gut ist, wird es nicht funktionieren, kann man machen, was er will. Und wenn ein Video rockt, in der Zielgruppe am Tisch sozusagen, dann geht es um den Feinschliff am Ende. Dann geht es zum Beispiel um die Reihenfolge der Fragen oder welche Frage lassen wir raus oder sowas.
Die ist schon sehr wichtig. Also das macht einen Riesenunterschied, die Reihenfolge, also mit welchen drei Sachen die ersten 30 bis 60 Sekunden, was ich vorhin meinte, das ist ein Riesenunterschied. Also viele denken ja noch in den Kategorien Einleitung, Hauptteil, Schluss, sag ich mal. Ich hebe mir das alles auf bis zum Ende, wie auch immer, die besten Sachen, das funktioniert halt social nicht. Also es muss halt immer knallen. Es muss immer knallen. Also 3 Minuten voll zu machen mit nur Ballerei, also dass der Nutzer, der Zuschauer gar keine Chance hat rauszugehen, weil es ist so spannend, das ist eine riesen Herausforderung. Ja, das ist halt auch für uns so das Thema jetzt in der Zukunft, ganz klar. Und ich finde es ganz interessant, auch zur Reihenfolge, was du gesagt hast, durch die neuen Plattformen, also wie TikTok oder jetzt Snapchat, da ist es ja so, dass unsere Videos zusätzlich zu dem, dass sie vertical sind, auch in einzelne Snaps zerschnitten werden. Und wir sehen jetzt auf diesen einzelnen Teilsequenzen die Verweildauer auf den Snaps. Und jetzt sehen wir eigentlich ziemlich genau in diesen Contents, wo ist denn überhaupt Action? Also wo bleiben denn die Zuschauer überhaupt dran und dann wo skippen sie weiter? Und das ist nochmal eine neue Detailtiefe sozusagen, die über diese Verweildauergrafen, die nach hinten her abnimmt und so weiter noch hinausgeht. Weil jetzt haben wir schon ganz oft gesehen, dass wir Verweildauer auf einmal bei Snaps hatten, die ganz hinten waren, wo wir dann festgestellt haben, müssen wir jetzt eigentlich mal ganz nach vorne machen. So, ne? Es macht keinen Sinn, das da hinten zu zeigen, weil natürlich die Leute auch im Gucken auch rausdroppen. Ja? Mhm. Und, aber dann hinten ist die Action, da bleiben die dran und dann muss man das halt alles ein bisschen umbauen, umändern.
Was wir gerade immer machen, um zu gucken, ob unsere Inhalte, die wir für Social aufbereiten, funktionieren, wir gucken sie uns ohne Ton an.
Ja, auch voll.
Und das ist echt eine Herausforderung. Also ne, man muss sich das so vorstellen, wir haben halt nicht ganz so ein cooles Büro wie ihr und dann sitzen wir in einem Konferenzraum und dann machen wir auch das Video ganz besonders klein, also wir ziehen das gar nicht über den ganzen Screen, also auch damit man dieses kleine Wahrnehmen hat.
Hängt ihr ein Handy an die Wand?
Nein, wir hängen kein Handy an die Wand, aber tatsächlich und dann halt ohne Ton.
Ja.
Und das ist wirklich skurril, weil man natürlich das überhaupt gar nicht gewohnt ist, erstmal in dem Setting sich das so anzugucken. Aber das ist die beste Realität, weil wie guckt man sich denn die ganzen Social-Inhalte an?
Ja, ohne Ton?
Richtig. Ja.
Aber das ist aber genau das, was du ansprichst. Das ist da, was wir auch tun, um mal wieder so ein bisschen die größere Geschichte zu erzählen, was wir das letzte Jahr so gemacht haben, dass wir das ganze Videoteam oder eigentlich das ganze Team professionalisiert haben. Wir haben uns ja ganz viele, oder nicht viele, sondern gute Leute reingeholt, so Videoproducer oder Leute, die schon mal für andere größere Medienunternehmen was gemacht haben. Trotzdem haben wir, glaube ich, gemerkt, dass wir einen neuen und anderen Ansatz gehen, indem wir diese Videos so auseinandernehmen. Also KPIs messen wie View-Through-Rate, also wer sieht's und kommt über die ersten 3 Sekunden und dann die anderen Zeitpunkte, die Thomas genannt hat. Die Verweildauer, die Share-Rate und sowas, alles, ja, das kennen die meisten Leute, die für Medienunternehmen Videos produzieren, überhaupt nicht. Oder jedenfalls nur bedingt. Und dann zum Beispiel auch noch zu sagen, dass sie immer dran denken müssen. Also es kommt immer wieder die These, wenn wir mal anfangen mit einem bestimmten mit anderer Musik einsteigen oder mit einem anderen Ton oder so, dann wird das viel besser, das Video. Dann müssen wir immer sagen, aber schaut auf die Zahlen. 97% der Leute gucken sich die Videos die ersten 10 Sekunden ohne Ton an. Das ist aber nicht so, dass sie es nicht begreifen, sondern die Augen zu öffnen, ist halt krass. Ein ganz anderes Business. Ich meine, keiner guckt sich Fernsehen ohne Ton an. Jedenfalls nur selten.
Nein, das war doch irgendwann mal so ein Riesending, dass Werbung dann still gemacht wurde oder dass irgendwie das Ende eines Werbespots auf einmal ohne Ton war und dann ist auf einmal ganz viel Aufmerksamkeit im Fernsehen bekommen hat, weil die Leute gedacht haben, der Fernseher ist ausgegangen.
Das ist also auch nicht schlecht.
Ja, tatsächlich damit zu sprechen.
30 Sekunden Ruhe.
Ja, aber diese Emotionalität, was du gerade angesprochen hast, so man sagt den Leuten, 97% der Leute gucken das Ganze ohne Ton, alle nicken und trotzdem wird irgendwie die Hälfte der Produktionszeit in Ton reingesteckt, was natürlich nicht falsch ist, weil es gibt ja Menschen, die sich das mit Ton angucken, aber das ist nicht der Hauptaugenmerk. Das
muss
ist
ohne
so
funktionieren. Also das Bild muss so aufmerksamkeitsstark sein. Erstmal hat man überhaupt im Feed, also typische Thumbstopper, das kennt aber mittlerweile jeder, dass da irgendwas passiert, was irgendwie sich bewegt oder ein großes Gesicht oder was auch immer ist zu sehen. Ja, das ist auch immer ganz wichtig. Und die ersten 5 Sekunden müssen halt über irgendeine, also wir haben viele dynamische Elemente drin. Zum Beispiel, wenn man Musik hört, dann sieht man eine Wave-Welle, sozusagen eine Animation oder eine Bauchbinde wird eingeblendet, wer da gerade ist oder welche Frage gestellt wird, damit man theoretisch auch ohne Ton reinsteigen kann. Obwohl am Ende viele Quizzes bei uns darauf basieren. Also wir versuchen schon, die Leute dann dazu zu aktivieren, den Ton mal anzumachen. Aber es muss ohne funktionieren, das ist komplett richtig. Und am besten ist, wenn ab Mitte des Videos das auch ohne Bild funktioniert.
Ja, das hat sich so. Wir versuchen halt auch in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, halt auch alle Sinne anzusprechen. Also das ist ganz wichtig, ne? Also nur Ton oder schlechtes Bild und dann guten Ton oder andersrum. Ja, gutes Bild, schlechten Ton, das funktioniert dann für den Gesamterfolg
jetzt
auch nicht so gut.
Jetzt hast du mich verloren.
Ich sage, wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert, dann kann das auch Schwächen haben und wir versuchen halt immer so ein 100% Produkt abzuliefern, also wo wir alle Sinne ansprechen, wo den Nutzer immer, das ist halt die Herausforderung im Social Media, du musst die Menschen permanent beschäftigen, visuell, akustisch, mit ganz vielen Reizen. Ansonsten sind die so schnell gelangweilt, dass sie direkt zum nächsten Video halt gehen.
Und das Geile ist halt, dass man das durch diese ganzen Messinstrumente, die man mittlerweile hat, und man hat ja, sag ich mal, seit einem Jahr ist ja ganz viel passiert. Ja. Also man hat ja mittlerweile vor allen Dingen bei Facebook und YouTube ist ja auch schon länger dabei, so viele geile Videometriken, dass man eigentlich jede Sekunde so super cool analysieren kann. Also, und wir bauen auch Lean Forward und Lean Back Mechanismen ein, also Lean Forward, so Fragen, die unten stehen, wo man es schon so ein bisschen mitraten kann, und Lean Back dann wieder, dass wir die Auflösung zeigen, also zum Beispiel ein Ausschnitt aus dem Trailer von Titanic dann sozusagen, wenn vorher die Frage Titanic als Antwort hatte. Also das ist auch so, dass man die Leute halt permanent so ein bisschen mit reinzieht, diesen Social-Charakter mit hat, was ja auf Facebook logischerweise will. Aber trotzdem wieder so ein bisschen so Impulse oder Lean-Back-Geschichten setzt, wo die dann wieder in Erinnerung schwellen können. Und dann kommt die nächste Frage. Und dann erzählt mal wieder der Protagonist eine nette Anekdote, dann kann man wieder mit sich selbst abgleichen. Also gibt so viele wissenschaftliche, schöne, psychologische Spielchen, die man da treiben kann. In diesen 3 Minuten, die man ja nur hat. Ja, im Fernsehen hast du 60 Minuten, kannst erzählen, was du willst. Bei uns hat man 3 Minuten Trommelfeuer aus der Entertainment-Kanone und das muss man halt bedienen.
Voll. Und das Interessante ist eigentlich, was du vorhin schon gesagt hast, ich fühl mich manchmal so ein bisschen, also mit unserem ganzen Prozessablauf, so ein bisschen so, wie wo man vor 20 Jahren oder 15 Jahren versucht hat, Online-Redakteuren und Redaktoren online beizubringen. Also, dass ich eine interessante Headline, starkes Bild brauche, damit der Artikel auch geklickt wird und so weiter. Das ist jetzt das Gleiche, was jetzt im Videobereich passiert. Ja. Also nicht überall, aber man muss jetzt, viele Videoproducer entwickeln sich jetzt einfach weiter, rein weg von der rein technischen Realisation des Videos hin zum Verständnis, wie muss ich das aufbereiten, dass es im Feed funktioniert. Da geht's, die Integrationstiefe ist ja noch krasser, geht ja bis dahin, dass man sagt, ich mache ein Quiz und ich weiß, auf den Plattformen kann ich auch Quiz-Features einbauen, technisch, ja. Und das halt sozusagen in eine Linie zu bringen, von der Idee, die ich habe, bis hin, wie es auf der Plattform ist, das ist halt einfach jetzt ein Lernprozess, der stattfinden muss. Und das ist auch eine große Herausforderung einfach.
Ja, und die Zahlen, die du gerade angesprochen hast, die sind halt auch einfach brutal, weil das kein User da draußen, egal auf welcher Plattform, wartet auf unseren Content, weil es sind noch 100 Publisher, die genauso viel Content rausballern und das dann vielleicht zu einem anderen Thema. Also die Konkurrenz da drauf auf den Plattformen, die steigt jedes Jahr und dann denkt man wieder, okay, wir haben jetzt den Peak erreicht und dann das Jahr später ist es nochmal mehr und die Professionalität, mit der einfach produziert wird, nimmt so zu, was ich ja persönlich toll finde, aber es steigert natürlich extrem die Anforderungen, die man an die Menschen hat, mit denen man das Ganze dann macht.
Klar, und das ist auch so ein bisschen, letztendlich muss man auch mal so sagen, ein bisschen auch die Kritik an den Plattformen, ja, dass die halt mit so viel, sage ich mal, da gibt es kein richtig und kein falsch, aber da gibt es einfach auch so viel redundanten und wirklich aus unserer Profisicht nicht vergleichbarer Content für uns, irgendwie der da veröffentlicht wird, und das ist halt schade, dass die Plattformunternehmen wir uns nicht so stark subventionieren oder bevorteilen oder einfach irgendwie ein Angebot schaffen, wo wir sagen, ihr seid Premium-Publisher, ihr macht für unsere Plattform coolen Content, so, da haben die Nutzer Spaß dran, da haben die Werbetreibenden Spaß dran und so weiter. Wir können da irgendwie was machen, das gibt's halt irgendwie nicht so richtig, und das ist halt ein bisschen schade auf jeden Fall.
Vielleicht hören ja die ein oder anderen Personen von den Plattformen.
Herr Dr. Facebook.
Herr Dr. Facebook.
Herr Algorithmus.
Aber das macht also mich, also es reizt uns ja, dieses Spiel reizt uns natürlich auch, ne, dass man, auch wenn man es nur mit dem Algorithmus zu tun hat, dann trotzdem den so lesen lernt und so bedient, wie er es haben will, das ist natürlich auch so part of the game. Social Media Nerds sind ja auch immer so
ist richtig,
addicted.
Aber wir haben ja bei uns, also wir haben ja auch die Herausforderung, also wir sehen ja auf vielen anderen Plattformen, also Facebook ist ein ganz gutes Beispiel, wir sehen bei vielen anderen Plattformen, dass unsere Videos extrem gut funktionieren. Ja, also Snapchat, auf TikTok, auf YouTube. YouTube ist ein Wachstumsthema, ist ein anderer Case. Und da ist es trotzdem halt einfach interessant letztendlich, weil wir halt Inhalte machen, die wirklich geguckt werden wollen. Und da ist es teilweise einfach so, dass die nicht mehr ausgespielt werden, weil irgendwelche Kleinigkeiten da nicht mehr stimmen. Und das ist halt einfach annoying.
Sozusagen. Ja, da beißt sich natürlich, das haben wir auch mit mehreren Partnern auch schon besprochen, dass es natürlich ein schwieriges Feld ist. Ne? Also Facebook möchte eigentlich Owned Exclusive Content haben und möchte eigentlich diese ganzen Content-Aggregatoren, die quasi YouTube-Videos noch in Löcher rausholen, nicht verbannen, aber reduzieren deren Reichweite. Andersrum hat man aber eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, sich zu refinanzieren adäquat über die Videos. Ja, also natürlich gibt es da auch Programme, ich weiß, aber ganz normale Creator, die so ein bisschen Aufwand reinstecken würden in die Facebook-Produktion, werden aktuell noch abgehalten, gehen deswegen oder bleiben deswegen bei YouTube, weil man halt einfach keinen regelmäßigen und messbaren oder vorhersagbaren Einkommensstrom hat, sondern es ist da ziemlich viel abhängig davon, wie Facebook gerade was ausspielt, und das ist aus unserer Erfahrung sehr, sehr volatil. Wir können es immer covern durch andere Plattformen oder andere Content-Stränge. Das haben wir mittlerweile auch gelernt. Aber für so eine kleine Creator-Butze, die davon abhängig ist, wie ihr Content einfach läuft, auch wenn der mega geil ist, wird plötzlich nicht mehr ausgespielt aus unerfindlichen Gründen. Das ist dann schon eine schwierige Geschichte. Also bei YouTube kann man, glaube ich, noch einfacher planen. Wenn man guten Content hat und eine entsprechende Base sozusagen, ja.
Es kommt immer auf den Content zurück. Also das ist meine...
Content ist King.
Oh Gott. Oh, ich dachte, dieser Satz wäre jetzt nach 100 Jahren auch... Aber nein.
Ich habe letztens gelesen, Content ist King Kong, kam vor 3 Jahren. Ja, und dann gibt es noch...
Distribution ist Queen.
Oh, ja, diese Sachen habe ich auch schon lange gelesen.
Ja. Am Anfang haben wir gesagt, Facebook ist bei euch mit eingezogen, bringt nach wie vor das Geld nach Hause, ihr müsst den Geschirrspüler ausräumen.
Der Papa.
Aber wir überraschen Facebook auch öfter mit coolen Geschenken. Ja.
Facebook ist der strenge, inkonsequente Vater.
Und Instagram wartet abends im Bettchen auf uns.
Welche Plattformen dürfen denn noch einziehen?
Naja, Snapchat ist schon eingezogen.
Wo ist Snapchat?
Arbeitszimmer,
okay.
Ja, die mussten wir ein bisschen voneinander trennen.
Und TikTok?
TikTok ist auch eingezogen.
Im Kinderzimmer?
Badewanne. Ach so, ne, ja. Stimmt, Kinderzimmer passt besser, so Bällebad haben wir da hingestellt. Mhm. TikTok ist aber, ich lieb's ja.
Ja. Also ja, TikTok ist mit eingezogen, YouTube ist mit eingezogen, Dailymotion ist mit eingezogen, unser Podcast ist mit eingezogen, es wird langsam eine große
WG. Wird eng. Ja, jetzt gehen wir ja international.
Auch noch, das war quasi noch eine Etage dazu.
Genau, also es liegt ja auf der Hand aus strategischen Gründen, dass man unser Thema, was wir in Deutschland spielen oder im deutschsprachigen Raum, auch international zu tragen, weil auch, ich glaube, wir gehen stark davon aus, dass die ganze Welt Kindheitserinnerungen hat. Und wenn wir die richtig aufbereiten, dass man auch da sozusagen mit dem USP, mit der Brand Identity punkten kann. Also wir haben jetzt eine Marke gelauncht, die heißt Rewind, kann man glaube ich auch schon sagen, ist ja auch schon live seit ein paar Tagen, könnt ihr mal suchen. Und da versuchen wir so gut wie möglich.
Can you switch to English, please?
It's
for international audience.
Only dealing with childhood memories.
The claim is we share memories. In English. Maybe we should
pay attention to your coffee, please. Ja, aber das macht jemand bei uns im Team, der auch Englisch spricht.
Ja.
Aber ist dann, reicht es, Englisch zu sprechen, oder muss man da nicht wirklich in dem Land oder in den Ländern aufgewachsen sein? Also zum Beispiel, was ist die australische Süßigkeit, an die alle Kindheitserinnerungen?
Ja, zwei.
Weißt du, so wenn du Australien sind halt Tim Tams. Das sind ja die Schokodinger, die man da isst und so. Da kannst du ja mit Kinderschokolade, Kinderriegel.
Ja, klar.
Ja, aber mit Beverly Hills 90-210 und mit Titanic kannst du da auch kommen. Und Disney Medleys. Also genau das ist das Thema. Wir haben so gesagt, so 80-20% der Geschichten sind immer so relativ lokal. Ja, also Frufo wird man wahrscheinlich nicht in Kanada kennen.
Wer weiß es.
Der Geschmack überzeugt sicherlich auch die Kanadesen, aber der Rest, die 80% sozusagen, also man hinterfrag mal deinen Konsum in der Kindheit oder was du dich erinnern kannst, ist alles weltweit. Was wir gegessen, getrunken haben, die Filme, die Musik, die Spiele, die wir gespielt haben, das ist seltenst auf Deutschland reduziert gewesen. Coca-Cola, Depeche Mode, Titanic, was weiß ich. Siedler von Catan, C64, Game Boy, das sind alles weltweite.
Können wir bei unserem Podcast, den wir dann mit euch aufnehmen, nebenbei Siedler von Catan spielen?
Catan heißt das übrigens nur noch.
Ich
grüße an Kosmos.
Das heißt, also wir spielen das dann und dann beschreiben wir, was wir jetzt machen und sehen.
Nee, ich muss ja immer gewinnen, also ich gewinne dieses Spiel ja auch immer. Also immer.
Denkst du in deinem Gesetz. Team vielleicht.
Nee, also in meinem Privatleben, nicht mit meinem Team.
Ja, ich weiß, aber wir sind ja hier alle Alpha-Tiere. Das wird hier nicht so einfach.
Aber dann kommt eine Seite von mir raus, die kennt man so noch nicht, weil ich wirklich gewinnen muss.
Was passiert dann?
Es geht nichts dran vorbei, dass ich gewinne. Also
die Ritterversion oder die Seeversion?
Ritterversion.
Okay, Deal.
Ja.
Mhm. Ja, machen wir. Aber wir hatten letztens erst einen Podcast mit dem Brettspiel-Con-Organisator. Der war auch sehr stark im Thema.
Wo waren wir jetzt gerade davor noch beim Thema? Ich habe jetzt gerade einen Faden verloren.
Wir reden die ganze Zeit schon über unseren Podcast.
Nein, wir reden darüber, dass die Kindheitserinnerungen die gleichen sind. Stimmt, egal, Englisch. Ob Coca-Cola die verschmiert oder
wir,
Siedler von Catan, genau, was nur noch Catan heißt.
War jetzt gerade ein Test von uns. Du hast dich gerade quasi in einer Meaningful Story Interaction befunden. Also wir beide haben gerade Kommentare hin und her geschert und das Video, was wir dazu gemacht haben, ging gerade weltweit viral. Verstehst du? Jedenfalls geht jetzt quasi das bei uns los, dass wir da bei Facebook starten. Du fragtest ja vorher, welche Plattformen sind noch interessant für uns. Und in dem Zuge gibt es natürlich im englischsprachigen Raum noch Plattformen, die interessanter sind als im deutschsprachigen Raum. Also Pinterest, Twitter zum Beispiel sind Sachen, die wir da wahrscheinlich mitnehmen werden, was in Deutschland aus unserer Sicht wenig Sinn macht. Ich weiß, Pinterest macht für Webseiten Sinn, aber nicht für Videos.
Pinterest ist mega. Also das ist aus meiner Sicht nach wie vor eine Plattform, die immer wieder unterschätzt wird, weil sie halt einfach dieses Mama-Bug-Image hat. Und das,
naja. Gut, aber jetzt sag mal, für wisst ihr noch, ist es ist ein bisschen okay.
Ich glaube persönlich, dass Pinterest die Videomonetarisierung vor Instagram bringt.
Das schon.
Da wette ich jetzt drauf.
Um was wetten wir? Also ich wette das
gleich. 5 Holz.
Achso, du. Nee. 3 Stühle, eine Meinung.
Yeah. Gewinnt ihr beides doch schön. Win-win.
Erz. Ich nehme kein Holz.
Ohne Holz brauchst du auch kein Erz.
Erz ist
machen wir denn im anderen Podcast. Wisst ihr noch? Heavy Petting für die Ohren auf Spotify. Powered by Radio Brocken. Genau, nochmal zurück. Und dann, wie gesagt, mit jeder Sprache gibt es bestimmte Plattformen, die in bestimmten Gebieten noch ein bisschen stärker rocken. Also ist ganz speziell zum Beispiel im russischen Raum oder slawischen Raum ist hier VK zum Beispiel super spannend für uns. Oder im asiatischen Raum, WeChat, QQ und solche Sachen, die wollen wir eventuell, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber wenn wir nächstes Jahr den Podcast haben, werden wir dir vielleicht schon mal erzählen, wie wir dann im März 2021 Frufo in Peking raushauen.
Aber, Frufo in Peking
raushauen. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch erzählt, dass wir viele andere Marken launchen wollen. Wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, das Thema, was wir eh super reiten, in den Markt zu bringen und auf Basis dieser generierten Erfahrung dann weitere Sprachen ranzuholen, beziehungsweise noch weitere Entertainment-Geschichten zu machen. Und wir starten demnächst noch ein paar Verticals in Deutschland, um das schon mal vorab zu sagen.
Okay, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz auf die Internationalisierung zurückgehen.
Ja.
Yes. Also, inhaltlich habt ihr mich überzeugt.
Ui.
Si, claro.
Que si.
Ach, das ist wie so mit so zwei pubertären Kindern, was
Social
zu machen.
Social Media. Wir müssen, das ist super anstrengend für uns, sowas immer wieder zu machen. Wir sind eigentlich beide erwachsen und die tierische Business-Typen müssen immer wieder so rumblödeln, damit man uns das abnimmt.
Und ich find's total krass, dass das jetzt so aussieht, sich so anhört, als hätten wir voll den Spaß hier. Wir gucken ja die ganze Zeit uns übelst ernst an, fragend vor allen Dingen.
Also, Internationalisierung. Jetzt habt ihr gerade gesagt, thematisch habt ihr mich überzeugt, sage ich Haken dran. Jetzt kommen aber auf einmal ganz viele andere Plattformen mit ins Spiel. Natürlich, ihr habt den Content schon. Wie genau geht ihr da jetzt ran? Nehmt ihr das, was in Deutschland schon so gut funktioniert hat und macht das einfach nochmal auf Englisch? Was ist da euer Actionplan? Man muss dazu sagen, Thomas lacht jetzt gerade sehr. Man hört es nur nicht.
Weil wir englischen Content auf Deutsch übersetzt haben und jetzt deutschen Content wieder auf Englisch übersetzen.
Psst. War noch öfters mal spanische Contents dabei, die wir übersetzt haben.
Das stimmt,
ja. Naja, aber genauso ist der Weg. Ich meine, das ist für jeden kein Geheimnis. Ja, also ich meine, wenn bei uns ein Thema viral geht, was weltweit übertragbar ist, dann machen wir das, was im Deutschen gut lief, international. Das hat auch schon funktioniert. Also wir machen das jetzt nicht aus dem Bauch raus, sondern wir haben auch schon letztes Jahr unter der Haube mit 1 Million internationalen Fans rumgedealt.
Unter der Haube mal so mit 1 Million
und getestet Fans. Und auch da gesehen, was da so geht. Also ein Geheimnis, was ich verraten kann, ist, dass international jede Menge mehr Musik drin ist als in Deutschland, wenn man an User-Reichweiten denkt. Und dass da die gleichen Themen funktionieren wie in Deutschland.
Ja, man muss das auch mal so sehen, aus der Businessmodell Zukunftsperspektive ist der deutsche Markt für das, was wir tun, viel zu klein. So, das ist das Ganze eigentlich wohl vergessen. Also auf Dauer, das ist nett so zum Beginn. Und deswegen müssen wir internationalisieren. Und für uns ist es natürlich auch ein Investment Case. Also wir investieren natürlich in den traditionellen Plattformen, also was jetzt Facebook betrifft, müssen wir natürlich Geld investieren. Und aber wo wir ganz große Opportunitäten sind, international ist natürlich auch bei Snapchat und bei TikTok. Weil da einfach gerade noch ein bisschen mehr, also nicht jetzt, was den Umsatz langfristig betrifft, aber was das Wachstum global betrifft sozusagen. Und dass das alles ein bisschen danach zieht, auch auf Facebook und so weiter. Und deswegen gehen wir da jetzt mit rein über diese Plattform auch und mit unserem eigenen Content. Und ein anderes Thema ist, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen Producer geheiert. Der macht zum Beispiel Videos, die ohne Sprache funktionieren, ohne Protagonisten, also DIYs und sowas. Mhm. Ja, ein DIY produzierst du einmal und dann kannst du das quasi mit Textelementen im Video in alle Sprachen inklusive Klingonisch übersetzen sozusagen. Mhm. Und das ist dann natürlich super interessant oder super effizient, so rumgesehen.
Und trotzdem noch eine Frage zu der ganzen Produktionsgeschichte. Wenn ihr das und auch zur Distribution vor allem. Wenn man jetzt sagt, man macht das für die englischsprachige Community, dann denke ich trotzdem nach wie vor, ja, aber es gibt ja Australien, es gibt UK, es gibt USA. Also es sind ja dann trotzdem ganz viele andere Kulturen.
Noch. Ist alles eins geworden. Alles mit
McDonald's. Ja, aber das ist das gleiche Thema. Natürlich stimmt das, aber deswegen versuchen wir, oberflächliche Themen zu spielen, die halt nicht so stark in der Region verhaftet sind. Also es bringt jetzt nicht, irgendwie Leute in Kanada auf einen Maple Leafs-Sieg bei einer Eishockey-Liga anzusprechen. Da kann natürlich kein Australier drüber feiern. Aber wie gesagt, Spice Girls Wannabe lustig übersetzt auf Französisch mit Google Translate, findet jeder lustig. Und das gleiche Thema haben wir ja genau in Deutschland. Ja, ich meine, wir als Splitterstaat mit den ganzen Bundesländern haben wir natürlich auch ganz viele lokale Phänomene, die nicht ganz Deutschland versteht. Zum Beispiel, wie gesagt, ganz mit der DDR-Seite, da kann man auch nicht alles spielen und andersrum. Mhm. Und genauso Österreich-Schweiz ist auch aktuell unser Kernmarkt, die feiern auch über die Sachen, obwohl die natürlich auch bestimmte andere Erinnerungen wahrscheinlich haben. Das schafft man aber, indem man nicht zu nischig wird und zu lokal wird. Beziehungsweise, wenn man sehr lokal wird, dann hilft einem eigentlich der Algorithmus auch dabei, das den Leuten auszuspielen, die es verstehen.
Und jetzt mit der Erfahrung, die ihr quasi schon in Deutschland gesammelt habt und mit den, ihr habt ja wirklich unfassbare große Reichweiten auch. Geht ihr da jetzt bei der Internationalisierung schon direkt auch mit Kunden rein und habt das verkauft? Ist das direkt schon monetär hinterlegt, weil ihr sagt, hey, wir können jetzt quasi mit unseren Erfahrungen, die wir in Deutschland schon gesammelt haben, an die internationalen Kunden rausgehen und sagen, hey, wir machen das jetzt seit von Anfang an mit dabei?
Ja, es gibt schon Nachfragen, also ein Demand sozusagen, auch von deutschen Unternehmen, die global werben zu diesen Themen, definitiv. Aber wir müssen jetzt da erstmal auch unsere Properties mit aufbauen und so. Also wir haben die Herausforderung letztendlich immer noch bei globalen Töpfen und internationalen Töpfen, musst du halt auch wieder andere Leute überzeugen. Ein einfaches Beispiel ist Nike, kannst du halt nicht mit Nike in Deutschland sprechen, sondern musst du halt nach Amsterdam, ne? Und das ist nochmal ein anderer Schnack, da brauchen wir auch ein bisschen was in der Hinterhand für diese Themen, aber das ist genau der Grund, warum wir das mitmachen natürlich, logisch, weil wir viele Formate haben, die international super gut skalieren können. Und weil du es auch mit dem Content meintest, wir haben zum Beispiel auch hier bei uns in Berlin den großen strategischen Vorteil, dass wir natürlich hier sehr viel englischsprachige Stadtbewohner haben, zum einen.
Stadtbewohner.
Und zum anderen aber natürlich auch viele Promis, die herkommen halt für Promotion und sowas. Also wir hätten einen konkreten Nachteil, glaube ich, wenn wir zum Beispiel in Hannover sitzen würden. Ja, also da hätten wir einen konkreten Nachteil. Natürlich, wenn wir jetzt Kochvideos machen oder irgend so DIY-Zeug halt, das ist vollkommen egal, wo du das machst. Aber wenn du jetzt mit Menschen was machst, dann brauchst du auch Leute vor der Kamera, die international funktionieren halt, ne? Und so eine Mö zum Beispiel mit Major Lazer, Lean on Me, die wird halt in Australien gehört, die wird in Südafrika gehört, in den USA, in Europa und wahrscheinlich sogar auf Klingonien.
Heißt es Klingonien eigentlich? Habe ich die ganze Zeit gesagt.
Ich nicht.
Klingon.
Ich habe auch
gerade überlegt. Du sagst das, glaube ich, schon zum zweiten oder dritten Mal.
Ja, heute. Aber du hattest die ursprüngliche Frage war, ob wir irgendwie eine Art Starthilfe über Investor, oder nicht Investor, aber so Kunden haben. Wir haben mehrere Partner in der Tat in der Facebook-Welt, die Bock haben, dass wir die Sachen, die in Deutschland bei uns laufen, auf Englisch rausbringen. Das schon, damit wir sozusagen Starthilfe haben. Wir haben jetzt aktuell ungefähr 100 Abonnenten bei Rewind. Ja. Also es geht halt, wir wollen diesmal wirklich organisch aufbauen, die ganze Geschichte und eben und versuchen, soweit es geht, auf Page-Like-Geschichten zu verzichten, sondern wirklich über den Content, über die Partnerschaften und unsere bestehende Fanbase da draußen zu wachsen und das Erfolgsrezept von Wisst ihr noch in Deutschland zu kopieren, was auch darauf basiert, dass es über den Content und die Magie darin gewachsen ist. Jetzt wollen wir es natürlich ein bisschen forcieren, ein bisschen schneller machen. Da gibt es ein paar Hebel, die wir haben. Wie gesagt, die großen Partnerschaften, aber
Budget?
Budget steckt da auch dann da. Wie gesagt, die große Währung ist nicht Page-Like-Ads. Es ist gut, um die ersten 10.000 Fans zu bekommen. Danach muss das Ding einfach rennen. Und das wissen wir, dass es dann noch ganz schnell ganz viele Follower generiert. Entgegen allen Unkenrufen, habe ich letztes Jahr schon gesagt. Eine organische Reichweite ist bei allen anderen tot, bei uns nicht, weil wir wissen, was die Leute sehen wollen und versuchen, das bestmöglich zu produzieren.
Ich bin ja nach wie vor ein großer Verfechter, dass Facebook nicht tot ist. Also ich gucke mir unsere Reichweiten an. Ich habe mir auch angeguckt, wie wir von 2018 auf 2019 gewachsen sind und ich kann sehr guten Gewissens sagen, das ist fernab von Tod. Also ich bin da ein großer Supporter. Inwieweit habt ihr euch für diesen Launch einen Zeitplan gesetzt oder auch so Milestones definiert, wo ihr sagt, Mensch, das wollen wir dann und dann erreichen, hier sind wir an dem Punkt, was ist da so die Vision dahinter? Boah, das hört sich an, als ob ich so ein Investor bin gerade, ne?
Ja, am Ende sind wir noch im Social Media, wir haben jetzt noch nicht so mega stark aufgebaut, sondern wir haben eher versucht, so gut wie möglich Kinderkrankheiten von bestimmten anderen Social-Media-Projekten nicht mit in dieses Projekt reinzuholen. Ja, sondern wir haben halt gesagt, okay, wir haben erstmal suchen uns ordentlich einen Claim, wir machen erstmal das ganze Branding, wir haben von vornherein eine festgelegte CI und eine vernünftige Vision, Mission dahinter, wie bei einer ganz normalen Marke. Wir haben vorher lange geschaut, genau das, was du gefragt hast, haben analysiert, wie kann man unsere bestehenden Assets übertragen auf weltweite Communities. Was ist dafür notwendig? Brauchen wir dafür Native Speaker? Ja, brauchen wir, haben wir also geholt. Das geht alles auch nicht von heute auf morgen. Wir haben Produktionsprozess Video quasi analysiert. Wie wäre es möglich, auch Content zu kreieren, der zum Beispiel Iggy Kelly und Ben quizzen? Musik, ist das irgendwie übertragbar oder nicht? Und haben dann auf der Basis entschieden, wann wir überhaupt launchen wollen. Das hat also auch nicht sofort. Ich weiß noch, wir haben damals in Paris beim Facebook-Summit, glaube ich, die Facebook-Seite gerackt, einfach im Geheimen, als gerade ein Vortrag war, der nicht so spannend war. Und,
das war aber nicht mein Vortrag,
nein,
oder?
Nein.
Und wann war das? Das war im
Oktober.
November.
Oktober, November.
Ja, genau. Also so lange ist es quasi her und haben uns diesmal wirklich Zeit gelassen. Natürlich gab es auch andere Projekte parallel, aber dass wir in Ruhe die Geschichte reifen lassen, die Idee. Und dann haben wir halt jetzt einen Plan, dass wir erst mit Facebook starten. 2 Wochen später erst Instagram, obwohl man immer sagt, mach doch parallel, na eben nicht. Und so nach und nach docken wir alle anderen Plattformen an und wenn, also mit dem großen Bewusstsein, wenn irgendwas sich verschiebt, verschiebt sich halt wiederum alles und ist auch okay so. Das ist ja auch immer wichtig in dem Business, dass man sagt so, darauf wartet ja gerade keiner. Also wir haben das schon in unserem Businessplan verankert, aber ist nicht so schlimm, wenn wir eine Woche später starten mit einem besseren Gewissen, weil irgendwas nicht so eingetroffen ist, wie wir vorher gesagt haben. Und natürlich gibt es dann noch Meilensteine, also Audience-Größen oder Umsatzthemen, die wir schon geforecastet haben, richtig im Businessplan. Also wir sind ja weit weg von einer kleinen Facebook-Gruppe, die Bock hat auf ein Thema und das macht, sondern wir sind schon halt ein richtiges Unternehmen, gewachsen aus einer Agentur und haben natürlich einen ganz klaren Businessplan dahinter. Trotzdem ist es Social Media.
Du hast gerade eben das Stichwort Facebook-Gruppen gesagt. Ist das für euch ein Thema?
Ja. Ja, bin ich gerade mit Facebook am Hin- und Herschreiben, weil die so komische Blocker da drin haben. Also
bei uns haben Gruppen unfassbar. Also wir haben eine Gruppe, das ist die The Masked Singer Rate-Gruppe, die sich wirklich selber gegründet hat. Da hatten wir überhaupt gar nichts mit zu tun. Die haben teilweise Bilder von den Kostümen mit Bleistift nachgemalt. Die haben irgendwie das Monsterchen selber gehäkelt und was weiß ich. Also wirklich total absurd. Also schön absurd, nicht negativ.
Positiv absurd, na klar.
Wirklich so, wo du dir denkst, krass, wie ihr euch mit dieser Marke identifiziert. Und wir haben jetzt bewusst auch die Gruppe genutzt, um dort erste Infos für die nächste Staffel zu platzieren. Weil wir gesagt haben, das sind unsere Hardcore-Fans. Die verdienen es auch, zuerst quasi Infos dafür zu bekommen. Kurzer Ausschweifen.
Wie viele Gruppenmitglieder?
Ungefähr? 10.000, 11.000.
Wir haben also das Gleiche vor 2 Jahren schon gemacht. Als die Gruppen angefangen haben, haben jetzt, glaube ich, 300.000 Gruppenmitglieder über die ganzen Themen weg. Also wir haben eine 90er-Gruppe, eine zweite. Also die
Aber wie
analog
viel
ist
in,
zu den
wie
Pages.
Wie viel ist in jeder Gruppe?
Die größte hat, glaube ich, 100.000 Mitglieder. Wenn ich jetzt, können auch 80 sein, keine Ahnung.
Und wer monitort die? Also wer ist der Admin?
Wir beide. Nein, das macht unser Team mit. Wir haben, also,
das macht dich aus der Gruppe heraus.
Doch,
also
Jetzt
müssen wir alle kurz durcheinander reden.
Erfahrungen. Ja. Ja, Gruppe ist so ein schwieriges Thema, finde ich. Also, oder nicht banal, aber trotzdem wiederum schwierig. Die Vorteile sind klar, die Nachteile sind, erfährt man immer wieder. Wir haben jetzt ein System aus, die Gruppe moderiert sich selber, aber wir haben trotzdem die Administratorhoheit und bei den großen Fragen entscheiden wir. Das läuft ja auch ganz gut. Also wir haben jetzt auch mittlerweile Beziehungen zu den Moderatoren da aufgebaut, was auch sehr schön ist. Aber genau das ist es auch. Also eine Gruppe ist wichtig. Einerseits wird es stark ausgespielt. Wir nutzen es einfach zur Verlängerung unserer Contents oder wir fragen die Leute, was sie sehen wollen oder wir inspirieren uns, lassen uns inspirieren, was die Leute da sozusagen diskutieren. Das ist natürlich auch irgendwie relevant für unsere großen Pages. Und wir starten demnächst auch einen großen Wettbewerb, wo es um UGC-Video-Content geht. Ja, für sowas kann man das natürlich gut nutzen, aber auch erst, wenn es riesengroß wird. UGC. Genau, das muss halt administriert werden. Da hat man dann, was wir bis jetzt zum Beispiel noch nie hatten, vorher natürlich auch Community-Management-Themen, ja, also in alle Richtungen. Aber trotzdem hat Gruppe natürlich einen großen Wert und Facebook pusht es halt gerade. Und ich finde aber wiederum zu doll. Ich glaube, es wird auch wieder zurückgefahren. Deswegen sage ich, Gruppen ist so ein Thema, muss man mitmachen, sollte man mitmachen. Bestenfalls gründen die sich selber, was bei euch im TV natürlich ist ja klar, dass also ist ja wahrscheinlich einfach gemacht, die ganze Geschichte. Und bei uns machen wir theoretisch, um die Gruppe zu vergrößern oder aktiv zu moderieren, auch nicht viel, sondern wir geben denen einfach den Leuten eine Plattform, die können sich dann da nochmal unabhängig von unserer Page austauschen zu einem Thema, 90er halt, ja. Und das nehmen die auch gerne an. Also wir flanken da wenig rein.
Wir sind da so, es gibt die und die Gruppen bei uns. Also wir haben auch eine schöne Gruppe zu das große Backen, also das so eine klassische Gruppe halt. Es gibt aber auch Gruppen, die wir ausprobiert haben, wo ich sage, puh, das ist schon eher ein bisschen schwierig. Also Hater finden ach so. Gruppen auch sehr schnell.
Klar.
Und das kann echt aufwendig werden. Und das ist natürlich dann eine Gruppendynamik.
Aber meine Lieblingsfunktion in Gruppen ist ja, dass man gemeldete Kommentare, oder man kriegt ja gemeldet. Und es ist ja relativ gut, dass sie sich selber sozusagen säubern, die Gruppen. Und man kann halt die User nicht nur den Kommentar löschen, sondern man blockiert den User, man löscht den quasi aus der Gruppe, sorgt dafür, dass er die Gruppe nie wieder findet und dass all seine Beiträge gelöscht werden und alle Freunde, die mit ihm da zu tun, von ihm eingeladen wurden. Es ist so die Allmacht in Gruppen, wenn zum Beispiel jetzt so, sag ich mal, rassistische oder sexistische Geschichten, das kommt bei uns auch mal vor, Kommentare da kommen, dann wird bei uns einfach grundweg komplett rausradiert. Alles andere muss man immer abwägen, so inhaltliche Themen, ja, aber das ist das Schöne, also da hat man auch relativ schnell wieder Ruhe.
Wofür wir das auch noch nutzen bei uns, ist natürlich auch zum Content Sourcing, so nennen wir das, also Inspiration. Die Leute sind halt super aktiv und teilen da ihre ganzen Erinnerungen und Themen, die sie bewegen, und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, was interessiert mehr als nur 10 und sowas, und dafür ist es auch super.
Auch cool. News, ja, da kommen meistens schneller News, Sachen rein, als man das woanders findet. Todesnachrichten von alten Stars und so, ist ja für uns auch guter Content nicht, aber es wird ja von uns aus Hygienegründen mitgenommen, ja, wenn da sowas kommt. Das ist meistens, fällt das in den Gruppen schneller auf, als wenn man so Google News Abonnement hat, ja. Also von daher, Phänomene sieht man da, Trends sieht man da, News-Faktor hat es auch immer.
Wie viel Zeit verbringt ihr tatsächlich, also ihr jetzt persönlich mit euren Zielgruppen?
Jetzt gerade fast eine Stunde.
Ja, wir sitzen doch hier in einem Raum.
Nein, also ich meinte mit eurer
Wirtschaft. Plus Kaffee heute Morgen, so locker 3 Stunden. Ja, so alt ist der Tag noch nicht.
Ich meine die virtuelle Zielgruppe eurer Fans. Also tatsächlich ihr mit euren, wie viel hängt ihr auch so auf den Plattformen ab?
Boah, so auf jetzt Facebook privat meinst du jetzt so? Oder beruflich?
Ich weiß gar nicht so richtig, ob man das trennen kann.
Ja, schon. Also ich bin ja tatsächlich wenig jetzt so tagsüber immer nur beruflich unterwegs, um ein bisschen zu monitoren. Da kommt man natürlich auch über private Sachen. Ja, ansonsten, ja, ich glaube einfach noch zu viel. Mir geht es mittlerweile ein bisschen auf den Keks so persönlich, muss ich sagen. Mhm. Das ist ein bisschen viel Input immer den ganzen Tag. Also.
Ich selten privat. Also den ganzen Tag beschäftigen wir uns quasi mit den Zielgruppen, ja, und das reicht ja noch irgendwann. Also ich, deswegen will ich jetzt nicht sagen, Facebook ist selber würde ich es nie nutzen oder sowas. Ja, ich habe, bevor wir so intensiv in dieser Welt waren, es natürlich genutzt und erwische mich dann auch in Urlaub oder am Wochenende schon nochmal, dass ich es irgendwie privat nutze. Aber ich glaube, irgendwann reicht es dann auch, wenn man 8-9 Stunden am Tag sich damit beschäftigt, das ist doch völlig in Ordnung, dass man dann abends mal was anderes macht.
Mir geht es gar nicht so richtig um Abend, sondern mir geht es wirklich darum, also wie sehr setzt man sich mit denen auseinander und liest auch die Kommentare und weiß auch, wer so die Heavy-User sind. Also
Kommentare lesen wir jeden.
Ja, ich weiß, dass ihr alle Kommentare lest, aber auch ihr beiden.
Wir drucken die immer aus.
Da habe ich ja gesehen, diese Stapel von Papiere, die da hinten liegen.
Muss mal heute noch viel vor.
Nein, aber tatsächlich, also wie sehr lässt man auch das Feedback sacken und nimmt es sich zu Herzen? Also ich erlebe das ganz häufig, dass die Leute sagen, ja, aber wir wissen ja gar nicht, wie das Ganze funktioniert hat. Und ich bin immer so, lest doch die Kommentare, weil, also, ja, aber es sind keine da. Okay, das ist schon erstes Indiz. Also wirklich diese Arbeit mit dem User in dem Aspekt, meinte ich.
Auf jeden Fall mal mehr, mal weniger. Also wir lesen das alles, nehmen da sehr viel wahr und so. Wir könnten natürlich mehr machen, ja. Wir könnten auch.
Genau, aber ich meine wirklich euch beide als Person, nicht euch als Unternehmen.
Ja, aber ich meine das auch uns beide als Person. Also zum Beispiel, Wir haben das früher ab und zu mal gemacht, wo wir mehr Zeit hatten. Das hast du, glaube ich, auch gemacht. Dann haben wir uns zum Beispiel mit der 90er-Seite eingeloggt als die Seite und dann halt auch unter Nutzerkommentaren kommentiert, Fragen beantwortet und so eine Sachen halt oder auf anderen Seiten kommentiert. Wir hatten auch mal sowas, dass wir tattoofrei bei uns auf der Seite hatten und so. Das waren lustige Sachen dabei. Das ist aktuell einfach aus Zeitgründen nicht mehr, ne? Das schaffst du halt irgendwann. Du kannst es halt nicht mehr irgendwann alles lesen. Deswegen enablen wir natürlich auch das Team dazu, das zu beobachten, dafür ein Gefühl zu kriegen, was bedeutet das denn tatsächlich und so weiter. Und wie soll ich das einordnen? Wurde da gut oder schlecht geredet und so weiter?
Also wir sind mittlerweile auf der Ebene, dass wir dafür wirklich keine Zeit mehr haben. Also man kriegt es immer mal mit, wenn jetzt wirklich negative Sachen passieren, was aber super selten ist. Also wenn man dann wirklich mal aus dem Team heraus keine Lösung mehr für irgendeine Frage findet, aber es ist auch schon ewig, dass mal kam. Wir gucken, also ich guck's mir intensiv an, wenn wir zum Beispiel Kampagnen fahren. Ja, wenn wir jetzt Content-Marketing machen für einen Kunden und da entstehen halt mehrere Videos draus, und dann gucke ich mir schon sehr intensiv an, ob es die Kommentare zum Beispiel den Zielen des Kunden entsprechen. Wenn wir jetzt, wie gesagt, bei dieser Palina-Geschichte zum Film Nightlife, ist für uns natürlich super wichtig, dass der Film positiv konnotiert in den Kommentaren drin ist und dass sich ganz viele Leute gegenseitig ins Kino einladen, weil das ja so mit dieser Transaction-Gedanke dahinter ist. Ja, das ist auch für die Kunden super wichtig, weil wir reporten die Geschichte ja am Ende wieder. Das muss dann auch irgendwie alles passen. Wenn die dann anfangen, darüber abzuhaten, dass die 10. 3D-Verfilmung stattfindet von alten Klassikern, das ist natürlich nicht so geil. Wir zensieren trotzdem eigentlich nicht, außer die AGB-Verstoßgeschichten. Wir lassen halt die Meinung denn da trotzdem drauf und das ist halt dann so, ja. Aber das ist dann der Punkt, wo ich mir intensiv die Sachen anschaue. Wir hatten auch für Sony zum Beispiel zum Mauerfall eine Auftragsproduktion, da hatten die eine Compilation rausgebracht mit einem großen Radiosender aus Berlin, hier Radio 1, die hatten die 100 besten Ost-Songs gekürt, aber nicht über eine Community, sondern über alle Radiomoderatoren hinweg und so Kultur schaffen, also relativ qualitativ hochwertig, haben wir sogar selber gekauft am Ende. Und da haben wir nicht irgendwelche lustigen Bilder gemacht oder kleine kurze Videos dazu, sondern wirklich wie es auch ein Kunde bei uns sozusagen bekommt, uns zusammengesetzt, das kann man jetzt da machen. So sind also Ost-Songs, Musikquiz ist ein Thema, was bei uns richtig abgeht. Wer könnte da als Cast jetzt stattfinden? Dann haben wir zum Beispiel einen Papi geholt, der also schon ein bisschen älter ist und im Osten groß geworden ist, der gegen seine Tochter gespielt hat, die quasi die Musik von ihm nur kennt. Dann haben wir einen alten Kollegen reingeholt, der mal im Radio tätig war. Der hat gegen ein junges Mädel gespielt, was über die Dorfpartys die Mucke sozusagen kennt. Und wir beide waren sogar auch mal im Video. Wir haben quasi Wendekinder symbolisiert mit einem anderen Kollegen, der auch in unserem Alter ist. Also die 90er-Kids haben ja immer so ein paar Jahre Ossi Erinnerung und dann, aber eigentlich sind sie in den 90ern groß geworden und dann haben wir geguckt, zu dritt, wie viel kennen wir eigentlich noch und erschreckend wenig kannten wir, bis auf diese ganzen üblen Gassenhauer. Und das ist dann so, daraus sind drei Videos entstanden, alle über 3 Minuten, alle haben super Reichweiten bekommen, wurden zuerst in der DDR-Seite gepostet und dann aber auch bei 90ern und wisst ihr noch und so, weil es ja übergreifende Erinnerungen waren, das war ein Riesenerfolg und das Label meint auch, dass wir die Compilation-Sales relativ stark vorangetrieben haben. Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Wir wissen zwar die Frage nicht mehr, auf die ich gerade geantwortet habe, aber DDR. Da habe ich dann auch die Kommentare gelesen. Die ersten 10 sind immer so die wichtigsten, in welche Richtung geht es gerade, ja, für mich. Und danach passiert nicht mehr viel in irgendwelche Richtungen, erfahrungsgemäß.
Nee, ich hatte letztes Jahr immer so dieses Bedenken, ich bin zu alt, ich verstehe nicht mehr so richtig, wie TikTok ist. Also ich verstehe es natürlich, aber ich nutze es nicht privat. Also ich bin ich lasse mich da berieseln von Videos, aber ich habe da nicht die Freude dran, wie andere Leute in meinem Team zum Beispiel.
Weil du dann nicht mit sie angesprochen wirst.
Richtig, weil ich da nicht mit sie angesprochen werde. Da fehlt mir einfach der Respekt vorm Alter.
Frau Dr. Caster.
Nein, aber ich habe dann auch so, über den Jahreswechsel lässt man ja auch so Sachen, dann Gedanken mal ein paar ein bisschen fließen und so. Und habe mir dann überlegt, die Plattform ist gar nicht der Dreh- und Angelpunkt, weil ich finde, die Plattform, auch wenn sie unterschiedliche Funktionen haben, sind ja doch relativ ähnlich. Also klar, bei dem einen ist es ein vertikales Video, bei dem anderen ist es ein 4:5 Video und so. Und bei dem einen kannst du halt sharen und bei dem anderen nur liken, das ist mir schon alles klar. Aber ich habe dann gedacht, eigentlich ist es doch viel wichtiger, sich mit der Community auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich mir für 2020 ganz stark vorgenommen, wieder mehr wirklich an den User ranzugehen und mich mit dem User auseinanderzusetzen und viel mehr wirklich dieses User-Centric, was auf jeder Slide immer überall dasteht, auch tatsächlich zu leben.
Und wie machst du das jetzt? Genau, also liest du denn aktiv?
Genau, also ich nehme mir wirklich immer ein Projekt, wo ich mich eine Woche lang sehr intensiv damit beschäftige. Also aktuell ist es Big Brother, weil es auch das Projekt ist, was ich gerade wirklich mache. Mhm. Und gestern habe ich mir mal ganz bewusst das große Backen rausgenommen und habe mich mal damit beschäftigt. Also auch mit, ich sag mal, Formaten, die jetzt nicht unsere größten Leuchttürme sind. Und dann wirklich zu gucken, okay, was kommentieren die denn? Wer sind die Leute, die das teilen? Welche Videos funktionieren wie? Wie sind die Reichweiten? Also wirklich so
Deep Dive so.
Ja, so ein Deep Dive zu machen. Und da geht es schon gar nicht mehr um die Funktion von den Plattformen, sondern wirklich um den User. Und das finde ich so spannend, weil ich weiß auch nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber sich mal wieder so damit auseinanderzusetzen, wofür man das eigentlich macht, nämlich für die User.
Der nächste Schritt ist, dass du mit deinem Privatprofil in so Diskussionen einsteigst oder Sachen anregst.
Trollst.
Das wäre geil. Du mit deinem alten Backrezept. Ja, aber das ist ja quasi auch unser genereller Ansatz. Wir haben das mal letztes Jahr in einer Vorlesetour gehabt unter dem Motto Audience Matters. Das ist natürlich uns, also sind wir ja auch gewachsen, deswegen sind wir auch organisch erfolgreich, deswegen engaged unser Content, deswegen brauchen wir eigentlich auch kein Paid, um die Sachen voranzutreiben, weil wir nicht jeden Kommentar lesen, klar, aber wir versuchen natürlich sehr, sehr stark zielgruppengenau unseren Content zu konzipieren, produzieren, auszuspielen. Was nicht immer klappt, natürlich, aber wir sind sehr, sehr, sehr userzentriert einfach in unserer DNA schon. Also wir machen nicht irgendein Format und pressen das irgendwo rein, sondern wir machen die Formate, weil wir wissen oder denken, dass es der Zielgruppe gefallen wird. Also das ist der andere Ansatz als bei eventuell TV in der alten Welt, ja. Wir machen das ja wir kennen seit 10 Jahren irgendwie quasi unser Thema, unsere Community und wissen halbwegs gut, was funktionieren könnte und produzieren dafür. Mhm. Das ist auch ein großer Unterschied und das ist ja schon super userzentriert. Und wir nehmen dann natürlich auch das Feedback der User an, vielleicht auch nicht immer durch Kommentare, aber dadurch, dass wir in unserer Zielgruppe über Facebook vorher die Sachen testen, also wir testen genau bei den Leuten, die auch Fans bei uns sind, ist ja quasi so eine Art quantitatives User-Feedback, was wir auch schon reinnehmen. Also hat das eine hohe Verweildauer im Test, dann scheint es auch für unsere User irgendwie spannend zu sein. Das ist dann halt genau der Schritt, wie man BI da auch nochmal reinholen kann.
Was habt ihr euch denn unabhängig von der Internationalisierung für 2020 vorgenommen?
Stille. Nichts weiter. Nee, tatsächlich also noch ganz viel, was parallel natürlich passiert. Also haben wir schon über das Thema Happy Gang gesprochen?
Happy Gang?
Nee.
Keiner Name, was ist das denn?
Das müssen wir auch nochmal ansprechen.
Der klingt jetzt ganz nach Casa Maria Müller. Happy Gang ist so.
Von jetzt an, vielleicht so in 4 Wochen, müssen wir mal gucken, synchronisieren vielleicht mit der Ausstrahlung des Podcasts, ist unsere Website.
Dann sagt das doch in einem richtigen Datum.
Wir haben noch kein richtiges Datum.
Aber heute in 4 Wochen Q2. Wäre so Ende März.
Dann machen wir den 20. März.
Oder den 27. März, mein Geburtstag.
Auch schön, Happy Birthday.
27. März zum Geburtstag, das ist super. Das halten wir
Happy
fest.
Gang zum Happy 27. Gang Geburtstag. Oh.
Das kriegen wir zum 27. März kriegen wir hin. Und genau, also wir haben sozusagen jetzt im letzten Jahr auch gelernt, dass wir unser Angebot, das, was wir tun, besser strukturieren und sortieren müssen, um das einfach auch besser vermitteln zu können. Ja. Hier in so einem Podcast hat man immer eine ganz gute Chance dazu, das auch mal zu erklären. Aber wir wollen das natürlich auch für jeden zugänglich machen und schnell zugänglich machen. Und deswegen gibt es jetzt eine Business-to-Business-Marke. Und das ist ein Social Media Powerhouse. Das ist eine Mischung aus einem Publisher, einer Marketingagentur, einem E-Commerce-Unternehmen und einem Lizenzunternehmen. Das sind auch so grob die Geschäftsbereiche. Und das Thema, wisst ihr noch zum Beispiel, wird eine Marke, die Happy Gang betreibt, als eine Owned-Marke, Owned-Channel, so nennt man das. Ich hoffe, es war jetzt nicht so viel Nerd-Talk für die Leute.
Hallo, meine User sind schlau.
Wollte gerade sagen.
Zuhörer. Die heißen Zuhörer.
Und dann machen wir halt natürlich noch unser Angebotsspektrum dort so abzubilden, also Social-Media-Kampagnen, Marketing, was wir halt alles anbieten, aber auch unsere E-Commerce-Produkte, Bücher, CDs und so weiter und halt Lizenz, also dass wir unsere eigenen Inhalte anbieten am Markt, die auch weiter lizenzieren, syndizieren und so weiter. Ja, und das geht auf jeden Fall online, das Thema. Und auf der inhaltlichen Ebene heißt das auch, dass wir quasi als Happy Gang die Wisst ihr noch Marke betreiben, dazu noch eigene weitere thematische Verticals aufbauen wollen. Also Rewind ist natürlich international, aber da kann noch viel mehr kommen. Und wir dazu noch sogenannte Operated Shows haben. Das ist so ein neuer Geschäftsbereich. Das bedeutet,
was sind Operated Shows?
Operated Channels Shows sind Shows, die wir auf Plattformen betreiben, ja. die wir im Auftrag anderer betreiben oder in Kooperation mit anderen.
Mit anderen sind dann Werbekunden oder ich als Caster Maria Müller?
Zum Beispiel beides. Also wir haben einmal Sony Music, mit denen haben wir jetzt zum Beispiel auf Snapchat eine Deutschrap-Show gemacht. Das ist Themen wie Apache, Jizzes, Raf Camora, Rin und so weiter dort veröffentlicht und es geht weiter. Dann haben wir Like Us, wir haben jetzt quasi auf Snapchat die erste Influencer-Casting-Show dort on air gebracht. Ja, die läuft auch gerade, die ist auf Like Us zu empfangen und da arbeiten wir mit der Produzentin zusammen und Snapchat, um es auf der Plattform, auf die Plattform zu bringen. Wir haben das noch gemacht mit
Witclubs haben wir eine Kochshow gemacht. Ja. Also theoretisch ist es so, entweder wir kreieren mit anderen Marken oder Kunden zusammen oder Partnern oder von mir aus auch zum Beispiel Creatern, ja, die Power allein nicht haben, Snapshows, also es ist ein riesengroßes Opportunität sozusagen. In Deutschland ist noch jede Menge Luft in dem Content-Bereich. Snapchat ist nicht nur noch 24 Stunden Profil und danach wird es gelöscht, sondern die haben halt jetzt auch, wie alle anderen großen Plattformen, so eine Premium-Oberfläche sozusagen. Ein Discover-Bereich, wo die ganzen News-Anbieter drin sind und dann gibt es den Bereich Snapshows, wo alle großen Entertainment-Häuser der Welt schon Sachen veröffentlichen. Und unter anderem wisst ihr noch, mit der eigenen Show logischerweise. Aber genau, und sowas können wir halt für Kunden machen. Entweder wir nehmen den alten Content sozusagen, der auf YouTube eh schon vorhanden ist, cutten den oben, rekonfigurieren den halt für Snapchat und dann teilt man sich am Ende die Werberlöse oder tausende Dealmöglichkeiten. Das machen wir, weil wir einfach einen guten Fuß bei Snapchat in der Tür haben und mit denen gut klarkommen und die mittlerweile sehr gut lesen können und bespielen können für andere. Also wer da Bock hat, ne?
Wir hätten ja tatsächlich auch gerade vielen Medienmarken, ja, also vielen Teams halt, die andere Projekte dieses Jahr drauf haben, auf der Uhr haben, auf der Agenda, dort auf den Plattformen aktiv zu sein, weil es super wichtig ist. Und zum anderen jetzt ist es natürlich auch mittelfristig auch für Marken interessant. Also es gibt viele Marken, die schon seit mehreren Jahren auch teilweise extrem gute YouTube-Kanäle betreiben und denen kann man natürlich auch helfen, auf den neuen Plattformen mit ihren Inhalten stattzufinden und so weiter, ne? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten noch.
Und das Gleiche bieten wir halt, also Operated Shows auch für alle anderen Kanäle an. Es gibt auch Medienhäuser, die nicht so viel Zeit haben, zum Beispiel ihre TV-Ausstrahlung parallel zu betreuen. Da können wir dann anbieten, dass wir außenrum halt Engagement zum Beispiel auf den Fanpages ganz klassisch generieren. Oder Produktionen, also klassische Auftragsproduktionen, aber inklusive Management der Pages zum Beispiel, solche Sachen. Da sind wir halt sozusagen, wir wissen, wie es geht, glaube ich. Wir sind immer Top 3 in Deutschland bei über Wisst ihr noch Videos, haben, glaube ich, ganz gut verstanden, wie man das macht. Hat man ja jetzt auch die letzten 3 Stunden Podcast gehört. Und das bieten wir natürlich den Kunden an. Also nicht, weil wir das wollen, sondern weil die Kunden das wollen. Weil es halt ein super Angebot ist, glaube ich, erfahrene Leute mit der nötigen Kreativität und dem wissenschaftlichen Hintergrund, den das Ganze ja auch hat, zu engagieren und neue Formate zu kriegen oder alte Formate zu neuen Ruhm auf neuen Plattformen zu führen.
Toll.
Das machen wir, können wir.
So, letzte Frage.
Ja.
Was wünscht ihr euch von den Plattformen?
Was ich mir von den Plattformen wünsche, natürlich auf jeden Fall ein besseres Finanzierungsmodell, Punkt. Also bessere Adbreaks, Revenues, bessere Werbeauslastung, transparenteren Share, das wünsche ich mir von denen ganz konkret. Ansonsten haben die uns ja schon, also aus meiner Sicht, ganz viel geschenkt. Also wir haben über die ganzen Plattformen die Gelegenheit bekommen, self-made-mäßig was aufzubauen, ja, ohne dass wir irgendeinen großen Verlag hinter uns brauchen, einen Investor. Und das ist natürlich auch ein großes Geschenk und das muss das noch ein bisschen in der anderen Richtung auch nachziehen. Ich glaube, dann ist alles cool.
Mhm. Du?
Keine Strikes ist schon mal wichtig. Und einfach Unterstützung, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass man Leute, die für Plattformen Content kreieren, auch dementsprechend rewardet. Höherer ECPM, bessere Ausspielung für Sachen, die einfach noch nicht vorher da waren und trotzdem gute KPIs generieren, das wäre halt schon super. Dann kann man, glaube ich, also dann können wir uns einfach besser finanzieren. Ich glaube auch, dass die Plattformen da viel von haben. Snapchat macht das ja quasi auch schon so. Dass einfach viel mehr und viel bessere Creator und Companies sich dafür interessieren, extra für die Plattform was zu produzieren, was aktuell, glaube ich, nicht der Fall ist. Und deswegen ist das so, wie es ist gerade.
Und wir brauchen noch einen Award.
In Award. Achso, und ich wollte für unsere 2000er-Seite noch einen Badge, die Verifizierung. Oh ja,
blauen Haken. Wir wollten den blauen Haken.
Ja, und Instagram.
Gut, ich würde sagen, wir haben lang genug aufgenommen. Bedanke mich, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Ich würde sagen, wir treffen uns spätestens in einem Jahr wieder. Mal gucken, wo wir dann sitzen. wer dann das Studio zur Verfügung stellt.
Ja.
Wer weiß, wie groß ihr dann seid?
Letztes Jahr saßen wir im Keller, jetzt schon im vierten Stock. Mal gucken, wo deswegen. Wir denn.
Holy moly.
Muss ja immer wieder sagen, dass du ja auch Joko und Klaas getroffen hast. Vielleicht sind sie ja im nächsten Jahr dann Justin Bieber und Post Malone.
Genau, hier sind Joko und Klaas als Thomas und Martin. So ein bisschen noch. Ist schon, aber gut gemacht.
Ja.
Gut gemacht. Haben Joko und Klaas uns gerade.
Ja, finde ich auch. Also ja, finde ich auch. Jetzt wäre die Original am Mikrofon. Also wir waren wirklich beeindruckt.
Wir treffen uns wieder in einem Jahr hier. Es war mir eine Freude.
Uns
auch. Tschüssi.
Tschüss.
Achso, und wenn ihr uns irgendwie Fragen stellen wollt, ihr lieben Zuhörer, dann meldet euch gerne jederzeit bei uns. Egal, worum es geht. Auftraggeber, wenn jemand von uns was produzieren wollt, wenn ihr mit uns kooperieren wollt oder wenn ihr für uns arbeiten wollt, schreibt uns einfach eine Mail an team@wisstihrnoch.de.
Sehr gut. Jetzt werden die euch alle nerven, wer ihr denn jetzt wirklich gewesen seid.
Mal gucken, wer jetzt kommt.
Gucken, was jetzt für E-Mails.
Jetzt kriegen wir es raus. So, nur indische Mails.
Oder pakistanische Mails. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee und ich versuche ihn diesmal nicht zu verschütten.
Super.
Hat während der Aufnahme super gut geklappt.
Ein Eiskaffee wäre mir lieb. Dann gibt es auch keine Brandwunden. Wir wünschen dir auch fürs Jahr 2020 alles, alles Gute mit deinen Social Media Aktivitäten. Und wenn du Unterstützung brauchst, sagst du Bescheid.
Das mache ich. Dankeschön.
Und wir freuen uns auch natürlich auf unseren Podcast denn.
Wenn ich dann Siedler gewinne.
Ja, stimmt, du musst ja dann noch zu uns im Podcast kommen. Das machen wir dann. Wir hatten das neulich mit einem Kollegen vom Radio. Den haben wir über eine Skype-Konferenz hier in den Raum mit dazu geschaltet. Das war witzig. Es geht alles.
Aber dann können wir nicht Siedler spielen.
Doch, dann kriegst du einfach einen Avatar-Körper.
Ja. Oh.
Du kriegst ja einen Avatar-Körper.
Der Kollege hatte ja auch eine Perücke und ein Hütchen aufbekommen. Es geht alles. CGI.
Der Kollege muss dann aber auch einen Pullover tragen, wo ein riesengroßer Kaffeefleck drauf ist.
Ja, ja, das ist kein Problem.
Einfach natürlich haben wir da.
Das ist kein Problem.
Da sind wir Profis. Ja.
Ich freue mich. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss.